Ich habe das Gefühl, wenn das so weitergeht, dann fängt der Luca im nächsten Mal an zu singen und macht
Ich habe immer noch
Ich muss darum das Video schauen, weil der Schücki wird immer mehr zum Elvis. Jeder Erfolg. ja, herzlich willkommen zum Digitech Podcast mit mir und Philipp Brüeg.
Und mit Simon Balisa.
Und dem Luca.
Oh Mann, das ist, wenn man über den Mittag muss aufnehmen muss und noch nicht zum Mittag gegessen
hat. Ja. Dann ist,
der Magen leer und der Kopf auch.
So ist es. Und ich schäme mich nicht dafür.
Ja, hoffentlich nicht. Dann fangen wir doch gerade an. Und wir haben heute wieder ein volles Programm, inklusive Gast, der dann im zweiten Teil kommt. Der kommt nämlich der Freddy Künstler von Init7, vom Internetprovider. Und sie hat nämlich als erste in der Schweiz ein 25 Gigabit Internet-Abo im Angebot. Und über das reden wir mit dem. Und im Kampf gegen Swisscom kann man sicher auch ein bisschen ansprechen.
Und wie das ganze hohe Glasfaser nämlich überhaupt funktioniert, weil da gibt es ganz viele Begriffe und wie das ja, es ist ein bisschen crazy, wer das baut, das Netz und so, es ist spannend.
Genau, das kommt im zweiten Teil. Und aber anfangen wir mit den News, die im Verlauf von Dingen immer gewachsen ist. Als erstes habe ich hier Valve Portable angeschrieben. Genau. Wir haben letzte Woche kurz davon geredet, jetzt gibt es noch mehr News zu einer Konsole von Valve. Dann Portal Film, das geht ja eigentlich ins Gleiche von Valve. Netflix Gaming, die wollen vermehrt ins Gaming einsteigen, und zwar nicht als Serie, sondern wirklich Games. Dann hat Twitch eine eigene Sparte gemacht für Hot Tub Streamer, das passt auch, das haben wir vor zwei Wochen, glaube ich, das Thema gehabt. Und dann, genau, GameStop NFT haben wir gesagt, das schieben wir noch eine Woche, das...
Ja, ich glaube, wir können jetzt da noch schnell kurz einen Kommentar einfach dazu abgeben. Und zwar ist es uns bewusst, dass es den GameStop NFT gibt. Wir haben das jetzt auch gerade mitbekommen. Es ist gerade der hottest Talk in town. Allerdings sind wir einfach wie von deren Aktualität überholt worden. Wir schauen jetzt mal, bis da sich der Staub ein bisschen gesetzt hat und sind dann nächste Woche mit Einordnungen, Analysen und Meinungen für euch da im Digitech-Podcast. Das streichen wir jetzt mal.
Man weiss auch einfach auch noch nicht so viel, aber sie haben eine Webseite aufgeschaltet, GameStop mit NFT und jetzt Gerüchte Küche brudelt, aber ja, genau. Und dann im Big Screen erzählt uns der Luca über Cruella, wo ich etwa dreimal schon vergessen habe, was es ist, aber jetzt ist mir jetzt wieder eingefallen, was es ist. Ja. Die Spielecke, endlich Pokémon Snap, ich sehe es dort weit oben.
Ja.
Also gut. Ja. Und ich habe Biomutant gespielt. Also gut, dann fangen wir doch an. Ja genau, wirklich gerade mit Valve kommt mich da auch noch das Segment wechseln, so bin ich dann. Ja genau, wir haben letzte Woche davon geredet gehabt, weil der Gabe Newell, der Chef von Valve, also denen, wo Steam gehört, hat jetzt halt so einen Anmerkung gefallen bei einem, ja, ich sage es mal, Interview, von wegen so Thematik Konsole, Valve und der so, ja, es kommt dann etwas und das wird etwas anderes, als du das Gefühl hast. Und jetzt hat Ars Technica unter anderem mit Berufung auf verschiedene Quellen gesagt, ja, sie können bestätigen, dass die offenbar wirklich an einer Konsole arbeiten. Mhm. Und zwar an einer portablen. Er hat auch gesagt, oder man weiß, es wird wirklich, man kann sich einen Switch vorstellen. Es hat ein Touch-Display, Analog-Sticks und so, D-Pad wissen wir nicht, aber eben halt wirklich mit Buttons halt, oder nicht einfach ein Handy, was auch immer. Und SteamPal ist dann auch auftaucht, der Name, in der neuesten Version von Steam. Dort ist das irgendwo auftaucht, der Codename. Ob es dann wirklich der wird sein, sehen wir dann. Und ja, man kann sich einen All-in-One-PC vorstellen mit Touchscreen und Touchpad. Es hat wirklich so ein kleines Touchpad auch. Das ist halt die Frage, ob es dann, wenn es halt PC-Games ist, ob es noch irgendwie ein Touchpad braucht, weißt du,
für irgendwie... für so Maus-Funktionalität.
Hey, keine Ahnung, also das ist jetzt gerade das erste, wo mir auch Sinn gekommen ist, aber das klingt für mich schon wieder so, oh Mann,
sowieso, ja gut, aber der Steam-Controller, der hat ja auch keine Sticks gehabt, sondern nur die zwei Touchpads, oder?
Genau, das ist der andere Punkt, den ich noch hinzufügen will. Genau, der Steam-Controller, wer erkennt mit den Eulen-Augen, der hat so spezielle Controller gehabt, wirklich solche Touchpad-mässig waren, sind recht innovativ, aber eben, es hat dann gleich nicht so richtig funktioniert. Darum, das kann auch sein, dass es wieder so etwas in die Richtung geht. Das frage, aber das weiß man nicht, ob es ein Touchpad soll sein. Das kann ich mir nämlich fast nicht vorstellen, dass es so ein Mauszeiger simulieren soll, weil dann nimmst du doch so Games einfach gescheiter gar nicht rein.
Nein.
Aber,
ja, aber ist es dann gut, was jetzt eine Frage ist? Apropos reinnehmen, kann man dann die ganze Steam-Library dort drauf spielen? Oder wird es wahrscheinlich nur optimierte Games geben? Oder das wird man alles wahrscheinlich noch
sehen, oder? Das weiss man wirklich nicht. Man weiss nur, dass du vermutlich docken kannst via USB-C und dass ziemlich sicher Linux wird drauf laufen. Valve pusht das schon seit längerem, es laufen da mega viele Games auf Linux. Mhm. Aber ja, eben, das, ich bin mega gespannt, weil eben, logisch, die haben mega viel Geld, aber wir haben es auch schon gesagt, als Firma sind sie trotzdem verhältnismäßig klein, also von der Mitarbeiterzahl, haben aber wiederum Sachen wie den Valve Index, also weißt, Hardware-Erfahrungen haben sie schon, aber eben das Konsolen-Business einsteigen.
Ja, aber das Portable-Konsolen-Business ist jetzt das einzige Konsolen-Business, das ich gesehen habe, dass es, ich meine, das ist ja nicht Mobile-Gaming, aber es ist auch nicht Konsolen-Business, sondern es gibt genau ein Competitor und das ist Nintendo mit der Switch, wenn du so willst, oder?
Mhm, genau.
Es gibt, ihr habt das sicher auch schon gesehen, in den letzten ein, zwei Jahren maximal, hat es sich vermehrt so von, ich weiß gar nicht, wer die alle gebracht hat. Und ein paar von denen sind schon rausgekommen, aber eben genau so Switch-Competitors, aber als PC. Weißt du, irgendeine mittelmäßig bekannte Marke,
ich vermute, Dell, Razer. Weiss ich gerade, von letztem Jahr. Dell.
Ja.
Also die Game-Abteilung, Alienware.
Genau die. Die
hat mit dem Concept UFO, haben sie eigentlich auch schon genau so eine Nintendo Switch eigene, auch mit, sogar du kannst auf der Seite auch die beiden Controller wegnehmen, wie bei der Switch.
Und,
ist auch vom Prinzip her genau das, was auch Valve da präsentiert, ein portabler Mini-PC, also eine Switch, aber mit PC-Ambitionen. Concept UFO läuft mit Windows, scheint es. Aber es ist auch noch im Prototyp Stadion. Also es ist noch nicht irgendwie auf dem
Markt. Aber es gibt im Fall welche. Mittlerweile gibt es welche, aber eben halt nicht irgendwie so die totalen Mainstream-Teiler, sondern einfach die ersten Hersteller haben jetzt welche rausgegeben und bist aber vermutlich noch total im jetzt schwimmst du so in dieser Beta-Phase rum, oder? Also das kann man schon machen. Also ich denke auch, wenn, wäre es schon geil, etwas, was so ein bisschen von einem etablierten Player, oder? Und bei Valve, ich meine, das wäre das ja nicht so eine Wissenschaft. Ich meine, Switch hat es ja gezeigt, oder? Für ihre Games, dann denkst du
ja,
gut.
Ja, eben.
Es geht ja das Gleiche nie, oder?
Es geht so. Also ich finde, es ist noch, sagen wir es mal so, wo der Gabe Newell letzte Woche das gesagt hat mit der Konsole, also dass wir Ende Jahr werden erfahren, was ihre Pläne sind, und das sind nicht die wir erwartet. Da haben wir ja viele schon mit Konsolen spekuliert und jetzt kommen wir jetzt eben mit der portablen Konsolenlösung. Und wie der Simon schon gesagt hat, der einzige Competitor ist eigentlich Nintendo. Und die Frage ist vielleicht auch ein bisschen, wieso ist das so? Oder warum ist das offenbar nicht ganz so einfach, eine portable Konsole oder beziehungsweise ein portabler PC, Handheld-PC zu bauen? Wahrscheinlich, weil es auch einfach schwer ist. Also weißt du, PC-Hardware an sich ist ja irgendwie schon nach zwei Jahren, drei Jahren Maximum schon überholt. Und irgendwie, du kannst es ja wahrscheinlich schwierig zum Bauen, dass du etwas kannst erweitern oder Teile ersetzen oder mehr Speicher rein tun, was weiß ich. Also Nintendo hat den Vorteil, ich meine, wir kennen Nintendo Games, das ist nicht Next-Gen-Grafik-Zielgruppe, das ist Family und Friends, das sind ganz einfache Spiele oft, also die meisten. Die haben nicht mal UHD Auflösung im Moment auf der Switch, die haben sogar nur Full HD, oder? Also es ist wie so
nicht einmal Full HD auf der Switch selber,
und auf der Switch selber nicht einmal Full HD, oder? Also wir haben eine ganz andere Sparte, wo das Konzept von Nintendo wunderbar aufgeht, aber das zu übersetzen ich sag mal, wenn du willst sagen, ja, wir wollen möglichst Next Gen Games, wo du auch willst auf dem PC spielen, so machen, dass du es auf einem portablen PC spielen kannst und dass das nicht nach zwei, drei Jahren schon veraltet ist und du musst eine neue Version davon kaufen. Das ist wahrscheinlich verdammt, verdammt schwierig.
Das ist das, was ich meine. Nintendo hat eine abgeschlossene Spielebibliothek. Die Leute müssen sich darauf zwingen, auf dieser Hardware irgendwie zu entwickeln. Mobile Gaming ist noch ein ganz anderes Paar Schuhe, oder? Dort hast du einfach alles Touch und was nicht funktioniert, ist das, was du sagst, oder es wird wirklich nicht funktionieren, einfach dann die ganze Valve-Bibliothek irgendwie auf das Ding können zu portieren. Das muss dann, da wird es dann einzelne Game, einen einzelnen Store müssen geben, gezwungenermassen, weil du einfach das hardware-mäßig, du kannst nicht plötzlich einfach den Flugsimulator dort draufladen. Das wird ja nicht gehen, oder?
Ja, gut,
explodiert aber, das Ding in der Hand. Aber,
ja. Aber weißt du, Switch ist ja auch so, sag jetzt mal etwas, 80% der Games bei denen sind auch Cross-Platform-Games. Also weißt du, was es auf anderen gibt, oder?
Ja, und, aber optimiert für die Hardware.
Ja, nein, nicht mal unbedingt. Das sind einfach, also natürlich sind sie auch optimiert und du siehst auch, wie schlecht sie oft laufen, Sachen auf der Switch. Aber ich sage nur, das wäre dann nicht das Problem, nur schon mal alle diese Games auf dieser Steam-Konsole laufen lassen. Und eben, schlussendlich, jetzt laufen ja auch alle Games auf x-tausende Konfigurationen, oder? Also irgendwie, das scheint es mir schon, dann müsste es eine Schnittmenge geben. Also eben, dann läuft das vielleicht, ich sage, keine Ahnung, aber wirklich so die High-End-Games. Man kann ja nicht jedes Game so abskalieren, oder dass es auch auf schlechter Hardware läuft. Also, das geht schon. Aber ich habe das Gefühl, das wird schon irgendwie angehen. Das muss halt irgendwie, wie das Nvidia Experience. Da kannst du auch deine Games einfach optimieren lassen. Oder?
Aber du kannst sie, ja genau, aber du kannst sie ja dann, also das Ding ist, darum hat Valve einen Vorteil, weil sie schon die Bibliothek zur Verfügung haben. Ja. Wenn irgendein Computerhersteller kommt und so ein Teil macht, dann haben sie nicht die softwareseitige Seite, sondern sie müssen dann einfach, wenn das Windows beherrscht, dann beherrscht es in dem Fall auch Steam, dann kannst du Steam auftun und nachher merkst, oh shit, ja, die Hardware lange nicht. Sie könnten das natürlich schon viel gerne optimieren und den Hersteller sagen, hey, look, wir bringen das Teil, schauen, dass das auf dem Teil läuft, das ist die Hardware und so. Darum hat die jetzt Valve meines Erachtens einen Vorteil.
Aber hast du das Gefühl, es ist überhaupt nötig? Weißt du, wenn ich jetzt doch einfach dir einen PC baue, wo man jetzt mal sagt, wo man wüsste, dass der in dem kleinen Mass, in dem Formfaktor möglich wäre, oder? Weißt, dann kannst du vermutlich irgendwie zusammensuchen, dann wird irgendwie so eine Grafikkarte irgendwie in Frage kommen und so. Mhm. Und dann mit dieser ungefähren Leistung kannst du vermutlich jetzt schon sagen, okay, da laufen irgendwie x% von den Steam-Games, ja, ohne dass jemand etwas muss machen.
Genau.
Die Frage ist einfach, macht sie noch Cloud oder so, aber ja, also was muss sie können? Das ist echt die Frage, oder?
das ist eigentlich eine grosse Frage.
Es muss einfach laufen.
Was muss sie
einfach
können und was wird sie etwa müssen kosten, damit das auch sich irgendwo durchsetzt? Also es müsste irgendwie schon ein bisschen an Nintendo Switch.
Jetzt wette ich, die verkaufen keine, das ist jetzt meine Wette, wenn das kommt, dann verkaufen die keine Million von diesen Geräten.
Mhm. Komm, mach mal eine Preisansage. Was haben das Gefühl, was kannst du verlangen für das Teil?
Ja.
Ich meine, man kann davon ausgehen, dass Valve kann auch einen Verlust fressen, oder?
Ja.
Die haben viel Geld.
Wenn sie das wollen.
Ich sage nur, was sie könnten. Aber 4,99. Sie könnten Microsoft 4,99, also 500 Stutz.
Also ich sage jetzt mal das, was eine Nintendo Switch heute kostet. 350 Stutz.
Ah, oh shit, das glaube ich nicht, dass das möglich ist. Ja.
Ich glaube es eben auch nicht, dass das möglich ist. Aber ich sage, es müsste irgendwo in diesem Bereich kommen. Also für 500 Stutz kaufst du wirklich schon fast eine PS5. Das ist, also,
ja,
das ist natürlich nicht das gleiche Segment, das stimmt. Aber ja, das bin jetzt ich. Das ist jetzt meine Meinung. Ist mir gut. Ist es nicht wert, weniger Leistung für das gleiche Geld wie eine PlayStation 5, nur damit ich es im Zug kann gamen. Das ist
und
wieso,
mehr Games hast. Und mehr Games hast und deine Games schon hast. Das muss man sich aber schon noch überlegen, oder?
Ja, aber eben, das bin jetzt halt ich. Ja. Also mir ist das wie nicht wert. Aber,
Ich sage auch 500, aber ich sage, sie ist teurer. Das glaube ich. Also ich sage, das ist ein Verlust. 500 Stutz, weil ich kann mir echt auch nicht vorstellen, Nintendo sagt mir, dass die keinen Verlust gemacht haben bei der Switch, habe ich gemeint. Die haben, glaube ich, einen ganz kleinen Gewinn noch gehabt, weil die halt einfach, das ist ihr Ding, oder? Und das Teil kann auch nicht viel, oder? Also das ist ja sehr, sehr oft am Anschlag und das ist auch sehr, viel mehr zu vergleichen mit dem Handy oder mit dem Nvidia-Chip drum. Und der PC, das ist schwierig, oder?
Spannend.
Aber ich meine, also nur so übrigens als Beispiel, ich kann mal auf meinem Chromebook, der hat ja Linux und dort kann man mittlerweile auch Steam installieren, so über Konsole. Aber eben genau, dort laufen dann wirklich nur so die einfachen Games. Aber ich sage nur, das funktioniert also wirklich auch schon. Selbst auf so einem gammeligen, ich habe wirklich ein billiges Chromebook. Und das heisst, wenn jetzt dort irgendeine Linux-Kiste baust, wo ich mehr Pfupp hat. Ja, eben, ich bin gespannt. Ich würde auch sagen, wie der Simon, ich glaube genau, das floppt, weil einfach, das ist so ein schwieriger Markt.
Heisse Ansage da wieder, Nostradamus bei uns im Digitec-Podcast. Zum nächsten Thema.
So sind wir. Genau, die nächste News, wieder Valve. Ich habe es schon fast vergessen, und zwar der Portal-Film.
Ja.
Der ist, genau, der ist vor allem auch für den Luca natürlich, weil ich habe Ich glaube, das hat man zwar, genau, man hat das schon gewusst, aber ich habe das schon komplett verdrängt.
Wieder mal ein Film von einem Game, wo man schon gewusst hat, dass es vielleicht dann gleich mal einen Film ja. gibt und noch in mir scheißegal ist. Geil.
Gut, also ja, ich fand das geil. Ich meine, ja. 2013 hat man zum ersten Mal das gehört, wo eben wieder der Gabe Newell und J.J. Abrams, oder? Mhm. Also da der bekannte Regisseur, wo auftreten sind, gemeinsam am DICE Summit und über die Verfilmung geredet. Ich glaube, dort haben sie auch über den Half-Life-Film geredet. Mhm. Wo jetzt aber, glaube der J.J. Abrams, seine Firma, wie heisst es?
Mad Robot.
Ja, genau, Mad Robot. Mhm. Nichts damit zu tun hat. Jetzt hat er aber gesagt, ja, das Skript wird geschrieben. Also die sind wirklich noch nie nicht, aber immerhin.
Es ist mal jetzt ein Skript ja. in Arbeit. Wir sind einen Schritt weiter nach 8 Jahren. Also.
Ja. Aber ich meine, ich fände es Also ich finde, das Game bietet sich sehr an. Ich glaube, also ich habe schon das Gefühl, ich meine, das ist einfach ein obwohl es im Game ja eigentlich völlig um Rätsel geht die ganze Zeit, das Gameplay besteht nur aus dem, aber er hat, finde ich, die ganze Welt, die es dann doch irgendwie erschafft, mit dem Humor und so. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen.
Es wäre ein Kurzfilm für mich, ein Classic, halbstündiger Kurzfilm.
Keine Ahnung. Ich kann mir das erst vorstellen.
Ah, oh Mann, die verdammten Nerds, die dann alle mit irgendwelchen huren Küchen vor das Kino kommen und so, das schießt mich jetzt schon.
Weißt du, wie viele Kuchen gibt es zu fressen nachher? Ja, weißt du, wie geil?
Oh. Ja, wir müssen raufmunitionieren. All die kleinen Bakeries und da, die da irgendwelche Torten, die können wir nicht mehr mit produzieren, ich sag's dir. Die können anfangen eingefrieren jetzt. Der Cake ist allein.
Oh Mann. Ja, für mich geht es da nicht
sagen. Die, die es nicht checken haben, googeln mal. The Cake is a Lie und Portal.
Ja. Jawohl.
Ja, das ist jetzt nicht. Warner Bros. Steckt dahinter. Viel mehr Infos gibt es eigentlich nicht, oder?
Nein, wie gesagt, eigentlich wirklich, wir sind noch nicht viel weiter als 2013. Also, und ich würde auch nicht damit rechnen, dass es in den nächsten 2-3 Jahren irgendwie plötzlich schneller vorwärts geht.
Aber es geht manchmal mega schnell, die Filme. Ich staune
ja. Ja, schon mal ewig lang in der Produktionshölle und dann plötzlich.
Habt ihr übrigens den Screenshot gesehen vom Uncharted-Film?
No,
gibt's einen? Ich weiß. Dort spielt ja, der Tom Holland, ja. Heißt du so? Ja. Und der...
Mark Wahlberg.
Ja, genau.
Das ist der Sully.
Mark Wahlberg mit...
Der Marky Mark.
Der Marky Mark. Ja, hat einfach dort einen Screenshot gegeben. Ja, da bin ich auch gespannt. Der Tom Holland, der hat sich also ein bisschen kritisch geäußert. Ich glaube, der hat nicht wirklich so den Spass gehabt mit dem Film. Ja, der ist irgendwie, der ist nicht zufrieden mit seinem Auftritt dort auch und irgendwie mit dem Ganzen. Das hat nicht irgendwie sehr optimistisch gedacht.
Oh je.
Mal schauen.
Wobei, meine Erfahrung ist, je mehr ein Film vorher best wird, so wegen ja, falschen Schauspieler, falsches dies, falsches jenes, desto mehr kommt es nachher aber umso besser an. Also immer wieder hast du einfach immer die... wie sagen wir dem, die Polemik um irgendwie Schauspieler Tom Holland, nein, der passt überhaupt nicht, der Nathan, der hätte vom anderen da vom Filien sollen gespielt werden oder der Mark Wahlberg als Sully, das ist auch völlig fehl und so und wir haben es bei anderen Filmen gesehen, bei Batman-Besetzungen und so weiter und so fort und am Schluss kommt es immer huere gut raus. Ich nehme das mal als gutes Omen.
Aber er sagt es von sich.
Ja, eben, das ist das so, okay, ja, wenn er es von sich aus sagt.
Aber hey, wir sehen es dann. Dann die nächste News ist, Netflix will ins Game-Business einsteigen. Also da gibt es zumindest solche fundiertere Gerüchte. Und zwar einerseits suchen sie einen Executive für den Game-Bereich. Und verschiedene Quellen haben jetzt eben auch herausgefunden, dass sie die überlegen, sich halt irgendwie so ein wirklich Netflix für Gaming zu werden, oder wie man es ja immer vom Game Pass sagt.
Netflix wird Netflix für...
Ja.
Was?
Genau. Ja.
Das Netflix
wird Netflix vom Gaming. Das finde ich. Das find ich
genau. Das ist jetzt ein Quote. Genau, das ist ein Quote. Da klicke ich jetzt drauf.
Ich glaube, das sind wir sicher nicht die Erste, auf das gekommen sind.
Oh,
das Netflix vom Gaming.
Super.
Oh Mann. Ja, genau. Was sagen die Gerüchte, dass sie wollen das Game Bundle anbieten, oder? Wo aber mehr so mit Apple Arcade zu vergleichen ist. Da weiss ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mit dem aktuellen Angebot. Das haben sie jetzt kürzlich also recht aufgestockt auf irgendwie viel, 350 Games oder so.
Also das Arcade jetzt, ne?
Ja, genau. Vorher haben sie nur 100 gehabt. Andere Quellen sagen, es ist ein kleineres Apple Arcade, aber sagen wir mal, ein paar hundert Games werden das in dem Fall. Und zwar eben aus Netflix-IPs und Indie-Games. Das wäre immer noch eher ein bisschen auf der nischigen Seite. Mhm. Weil, also da, dass man sich jetzt, man muss sich jetzt da nicht wirklich glaub, vorstellen, dass die plötzlich mit AAA-Game kommen, wo von Netflix produziert worden ist, das halte ich jetzt noch für sehr unwahrscheinlich. Das hat Google ja auch gerade versucht und ist da hart gescheitert.
Ja, und Amazon. Und
für mehr Geld im Sack.
Amazon.
Ja, und Amazon, wo immer noch scheitert. Mhm. Und einfach weiterläuft. Die laufen mittlerweile auch so vom Zahnfleisch, aber laufen einfach immer.
Ja,
ja, aber ich meine, die haben viele Serien, oder? Also viele Game-Serien haben sie schon, oder? Mhm. Also dort, dass sie das offenbar für sich entdeckt haben mit The Witcher, Castlevania und der...
Resident Shit, Evil.
Gibt, ja, Resident Evil und dann noch die Dark... Ah, wie heisst die? Nicht einfach Dark. Es ist ein japanisches Rollenspiel, wo es auch eine Serie gibt davon. Mhm. Wo offenbar nicht sehr gut soll sein.
Ja. Und dann haben sie schon mal so ein Art Gaming gemacht mit Black Mirror Bandersnatch. Also, das ist für mich einfach so ein Entscheidungsbaum, den du machen konntest, der aber echt cool war.
Ja, habe ich auch witzig gefunden.
Voll.
Und eben, offenbar haben sie sogar mit Telltale schon an einem Game geschafft. Das ist dann irgendwie ins Wasser gefallen.
Das würde sehr viel Sinn machen mit Telltale, weil das ist auch nicht viel mehr als einfach sagen, ja, nein, links, rechts.
Ja, und die sind dann aber auch selber ins Wasser gefallen. Ich weiß auch nicht, ich... Verspricht mir ehrlich gesagt nicht so viel davon, einfach weil die Konkurrenz ist da relativ gross, die haben, sage ich jetzt trotzdem auch keine Erfahrung in dem und aber gut, man hat schlussendlich einen Konkurrent mehr, der ein gutes Angebot hat und wenn sie sich vielleicht bundeln mit irgendwie, weißt du, das Netflix-Abo, das kostet 2 Stutz, ich sage jetzt etwas, das kostet 2 Stutz mehr und du hast dann irgendwie mit der App auf dem, gut, das kann ja fast nur auf dem PC laufen, oder?
Oder auf dem Phone. Smartphone. Mobile Game.
It's not a Stranger Things
Mobile Game Show.
Ja, gut, aber. Ja, gut, aber läuft dann. Ja, okay, wenn sie in dem Bereich ist, natürlich, ja. Okay, wenn, sagen wir es so, dann wird es wie. Ja, läuft auf deinen Mobile Devices.
Ja, who knows.
Vielleicht eher, ja.
Meine ist ja die Frage, was Netflix damit will. Also, was ist ihr Endgame? Einerseits können sie aus Serie und Film, wo sie haben, Games machen, wo die Leute dann gamen wollen. Wenn du hörst, Stranger Things, Telltale Game, geil, will ich spielen. Oder umgekehrt, wenn sie irgendwie ein paar coole Arcade- oder Indie-Games haben, die mega beliebt sind, aus dem dann eine Serie machen, dann sagen die Leute, die Serie will ich sehen. Oder? Also es gibt schon ein Interesse, dass man das irgendwie verbinden kann. Und Netflix glaubt ja sehr offensichtlich an diese Verbindung. Sonst würde es da nicht die teuerste. Ich glaube, The Witcher ist tatsächlich, glaube ich, ihre teuerste oder aufwendigste Serie, die sie haben. Oder zumindest eine von den teuersten und aufwendigsten Serien, die sie haben. Ja, also.
Kannst du es natürlich auch gut verlinken, oder? Natürlich, wenn dann die Serie fertig ist oder respektive das Game fertig, dann kannst du gerade klick da, kannst die Serie schauen, klick da, kannst du das Game gamen.
Genau, voll. Mhm. Ja, voll. Das ist eben darum, es liegt wie so. Irgendwie einerseits auf der Hand, andererseits eben, weil es gibt viel Konkurrenz und von was für Games reden wir? Reden wir auch von Indie- und Arcade-Games, eben so ein bisschen als ein Mini-Apple-Arcade sozusagen, oder wenn es plötzlich Netflix-Game-Studios aufmachen und AAA-Games rausgeht, da glaube ich jetzt zwar nicht, aber...
Das ist schon nochmal ein...
Ja, das wäre schon mal ein anderes Kaliber.
Das ist... Wir sind alles Spekulationen, aber ich glaube, da wird man nächstens dann mehr hören. Da können wir das ein bisschen einordnen.
Ja. Was kommt dann konkreter ist die nächste News. Und zwar, nachdem wir, glaube ich, vor 2 Wochen unter anderem über Twitch geredet haben und über die Hot Tub Streamer dort, hat sich gerade einiges da. Zum einen die Amuranth, ich weiß nicht gar, wie man sie ausspricht, aber sie ist die grösste, glaube die grösste Streamerin auf Twitch. Und jetzt hat einfach dann, ohne sie vorzuwarnen, hat Twitch ihre die Monetarisierungsmöglichkeiten gesperrt. Und dann ist es, glaube ich, noch ein paar Tage gegangen, dann hat Twitch bekannt gegeben, dass es jetzt einen neuen Kanal wird geben. Also es gibt ja die Hot Up Streamer streamen bei Twitch unter Just Chatting.
Just Chatting.
Es gibt einfach, du kannst noch Games suchen dort und eine Kategorie, wirklich jedes Game ist eine Kategorie und dann ist Just Chatting ist auch eine Kategorie. Die wiederum hat keine Unterkategorie und jetzt gibt es eben, jetzt gibt es Pools, Hot Tubs and Beaches.
Wow.
Und das, die können jetzt streamen. Und in dem Blogpost haben sie dann eben geschrieben, also einerseits, dass sie es eben, sie geben zu, sie haben es verpeilt, die Leute zu informieren, die Streamer. Könntest du meinen, ja. Es gibt ja nicht viel, was ihr machen müsst. Ihr lebt von diesen Streamer und die könnt ihr informieren. Aber ja, sperrt sie einfach mal. Ja, genau. Und was ich interessant fand, fast eines der obersten Zitate, ist dann, dass sie eigentlich sich dann doch schon ein bisschen auf die Seite stellen von diesen Streamer. Klar, kannst du jetzt einfach auch sagen, ja, das ist ja auch nur, weil die ihnen Geld geben, oder? also Geld bringen, Geld weil bringen, viele Leute schauen. Das ist ja eigentlich egal, aber sie haben einfach gesagt, also nur weil man von anderen als sexy betrachtet wird, ist das noch längst nicht gegen unsere Regeln. Also bricht das nicht unsere Regeln. Nur weil das ist halt etwas sehr Subjektives. Wenn du jetzt findest, nein, das entspricht nicht euren Regeln, die ist sexy oder so, oder? Und sie haben dann auch gesagt, ja, sie wissen, ihre Richtlinien sind offenbar nicht ganz klar, oder? Weil sie sagen halt einfach übermäßig explizit, das ist verboten, oder? Also du darfst nicht wirklich deine Brüste zeigen oder irgendwie die nackten Arsch, so Zeugs darfst du nicht, oder? Aber und wenn die einen nachher halt einfach die immer melden, das passiert ja oft, weil die Leute, dann meldet man sie, weil sie finden, nein, das geht nicht, die zeigt zu viel Haut, oder?
Mhm.
Ja. Und ja, jedenfalls jetzt haben sie eine extra Kategorie gemacht für die. Sie sagen aber auch, es ist keine langfristige Lösung. Ich bin dann aber auch gespannt, was ist denn die langfristige Lösung?
Ja.
Also, solange das geschaut wird.
Ja, sie kaufen OnlyFans und merchen.
Wow.
Das wär's. Ich finde das ein schwieriges Thema eigentlich, oder ich finde es ein spannendes Thema, weil irgendwie ich bin halt nicht so aktiv auf Twitch, ihr ja glaube auch nicht.
Nein.
Ehrlich gesagt, ich sehe, mich stört die Problematik aber nicht so ganz, oder, weil ich finde, ja, die nutzen ja nicht jetzt irgendwie die Plattform aus, weil eben entweder dann können sie sie auch abschalten, können einfach sagen, eben, wir dürfen nur irgendwie zugeknöpft sein bis da oben, alles andere ist halt verboten bei uns. Aber wenn die Leute schauen und dann wird immer irgendwie kritisiert, ja, aber die nehmen mir eben, das zieht das Portal ab, wenn das mit ihrem Inhalt und die nehmen den anderen, den guten Streamer, die Leute weg. Aber dann findest du, ja, aber es wird ja geschaut. Also weißt du, irgendwie, und kannst mir doch nicht sagen, dass dann jemand, der die wird schauen, wird dann neben dran uns, also weißt du, sie nimmt zum Beispiel uns, keine Viewers weg. Also niemand, der uns schauen will, findet dann so, Boobies. Also ich weiß es nicht.
Ja, ist wirklich so.
Ja, komm. Also ja. Jedenfalls kann man jetzt die Daten anschauen. Übrigens haben sie es gesagt, ein Grund, glaube ich, warum die überhaupt gesperrt worden sind, dass die Monetarisierung aufgehoben worden ist weil die Werbungen machen dort, die können das wie melden, die können sagen, schau, das Zeug passt uns nicht. Und wenn es dann sehr viel von so Sachen hagelt, dann macht Twitch und sperrt das Mensch. Und jetzt können die halt auswählen, dass sie nicht wollen, ihre Werbung schalten in dem Kanal Pools, Hot Tubs und Beaches, oder?
Okay.
So ist es ein bisschen einfacher für die Werbekunden.
Jetzt komme ich raus. Okay, alles klar. Damit die Werbekunden, wieder aus der Sicht der Werbekunden.
Also es ist sehr viel so über die Werbekunden gestanden in dem Blogpost, also ich nehme schon an.
Weil einfach dann die sonst bei Just Chatting ihre Werbung reingestellt haben, nachdem wenn eine dort mit irgendeinem Bikini im Hot Tub ist und sie werben für was weiß ich, das Zölibat.
Ja. Dann,
wird sehr oft beworben, das Zölibat auf Twitch.
Das ist ja Merging Markets, Zölibat.
Oh Mann. Also gut. Komm, dann wechseln wir doch in Big Screen über und dort erzählt jetzt uns der Luca. Ich habe es schon wieder kurz vergessen. Nein, ich weiß es. Also komm, erzähl uns Cruella, für alle, die keine Ahnung haben.
Cruella, also für alle, die keine Ahnung haben, wie der Phil. Cruella ist Cruella de Vil aus 101 Dalmatiner und das ist natürlich ein Disney-Klassiker und der Film selber, der Spielfilm Cruella, erzählt quasi die Vorgeschichte vom Bösewicht, von der Antagonistin, wo der Film tatsächlich einfach nicht kennt. Ich habe es im letzten Woche so gesagt, also, hey, ich bin im Fall an der Pressevorführung von Cruella gewesen und er so, was ist das? Und ich, ja, Cruella de Vil, weißt du? Noch nie, wer ist Cruella de Vil? Und ich so, Alter, willst du mich? Ist das ein Prank? Was läuft? Jedenfalls.
Die zweifarbigen, die schwarz-weißen Haare, das eben, wenn ich sie sehe, die sind natürlich schon begrenzt.
Ja, genau. Also im Trickfilm ist sie ja die Böse mit den schwarz-weißen Haaren, die Tierfell über alles liebt und dann eben aus 101 Dalmatiner sich einen Pelzmantel will machen. Und das muss natürlich verhindert werden. So, das ist ihre Geschichte in den Trickfilm sozusagen. Und jetzt erfahrt man ihre Vorgeschichte. Und ja, wie soll ich sagen? Ich weiß jetzt schon, was alle da draußen denken. Und wenn sie das nur schon hören, so boah, Disney und ihre scheiß Live-Action-Verfilmungen wieder. Und jetzt müssen sie sogar die Vorgeschichte von der Bösewicht erzählen,
weil ihnen Spin-off
Neues und Besseres einfällt als das. Und so ein Dreck braucht die Welt doch nicht. Vor allem nach Filmen wie Mulan oder Aladdin, die zugegebenermaßen halt auch wirklich kein Knüller sind. Ich habe sie zwar gerne geschaut, weil ich mag halt Disney-Filme, aber ich sehe es durchaus auch, wenn ich es jetzt aus rein künstlerischer Perspektive betrachte, dass das jetzt kein Knallerfilm sind und das halt auch wirklich also einfach wirklich so die Idee ist, ja, wir müssen Geld machen, dahinter steckt bei Cruella, aber muss ich jetzt wirklich sagen, auch ohne rosa-rote Fanbrille, das war wirklich ein geiler Film. Ein verdammt geiler Film. Die Regie geführt hat Craig Gillespie oder Gillespie, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Gillespie. Ist ein Australier und er hat eben auch schon Itonia gemacht. Er ist also durchaus ein fähiger Regisseur. Und das merkst du in diesem Film auch in jeder Sekunde an. Er ist meiner Meinung nach unheimlich gut inszeniert. Also da hast immer wieder mega coole Kamerafahrten, coole Einstellungen, clevere Einstellungen auch. Und der Film ist einfach verdammt gut, wie man so schön sagt, so handmade, also crafted oder ja, produziert, hergestellt. Hm. Er ist auch wunderschön zum Anschauen von Kulissen, Kleider, Schminke etc. Es ist wirklich extrem geile Ausstattung und ich würde sogar sagen Oscar-verdächtig. Also ich glaube, mindestens Kostüme werden garantiert für einen Oscar nominiert, weil die sind extrem geil in dem Film. Wirklich von A bis Z ein hure Bucke an wahnsinnig super kreative Kostüme. Kein Wunder, hinter dem Kostüm steckt auch. Moment, ich kann es mal
aufschauen. Ich versuche das mal zu zeigen. Warte mal, du kannst ja weiterreden.
Ja, du kannst ja mal einen Trailer oder so raussuchen. Ja, hinter dem Kostüm steckt Jenny Beaven. Und das ist eine Kostümdesignerin, die auch schon Oscars gewonnen hat. Zuletzt für Mad Max Fury Road. Also,
dann wissen wir, was uns erwartet. Also, es ist alles so ein bisschen. Also, eben, ja. Ich habe so ein bisschen einen Tim Burton-Vibe irgendwie bekommen. Aber vielleicht ist es einfach wegen der schwarz-weißen Haare und wegen dem Kostüm, oder?
Der Kontrast und so ist. Also, optisch, ich schaue jetzt echt zum ersten Mal einen Trailer. Ja, optisch ist er also. Sieht er geil aus.
Optisch
also,
ist er wirklich fantastisch. Und so. Und eben, also, du merkst irgendwie einfach auch nur schon an den beteiligten Leuten, dass da halt wirklich ein guter Film dahinter stecken könnte. Also, wir haben jetzt schon gerade einen Regisseur, der mit Itonia schon etwas abgeliefert hat. Jenny Beaven. Und dann hast du zwei Oscar-Preisträgerinnen in der Hauptrolle, Emma Stone und Emma Thompson, wo quasi die zwei Gegnerinnen, also die auf der einen Seite eben die junge Cruella spielt, wird von der Emma Stone gespielt, auf der anderen Seite Emma Thompson spielt The Baroness, also eine Baronin, die quasi die Chefin von einem Modelabel ist und ihre ganze Rolle, ihre ganze Figur ist ganz klar, sag mal, inspiriert von der, wie heißt sie, Meryl Streep in The Devil Wears Prada. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Jedenfalls, ist eigentlich... ich sage mal, wenn du wirst oft an The Devil Wears Prada denken, wenn du den Film schaust, vor allem an den Meryl Streep. Und genauso kommt Emma Thompson über. Die Story ist, was verdammt geil, was eine wirklich geile Entscheidung ist, ist auch, wo der Film spielt oder wann der Film spielt. Nämlich im 1970er London, genau genommen in der 1970er Pump- und Pop-Rock-Revolution. Der Film ist auch wirklich von A bis Z vollgespickt mit Songs aus dieser Zeit. Also wirklich ein bisschen so Punkrock und so und wirklich einfach ein geiler Vibe. Du bist die ganze Zeit so ein bisschen am Mitwippen mit dem Fuß. Es ist ein Genre-Mix. Es ist mal ist es ein bisschen so Devil Wears Prada, dann ist es mal ein bisschen Ocean's 11, weil sie hat ja natürlich noch ihre zwei Handlangen, die man auch schon aus dem Film, aus dem Trickfilm kennt, der Horace und der Jasper. Und ja, also es ist wirklich einfach, ich weiß nicht mal, wie lange der Film ist, ehrlich gesagt. Ich habe es überhaupt nicht nötig gehabt, auf die Uhr zu schauen. Es sind wirklich irgendwie 2 Stunden, wahrscheinlich plus minus, wo wie im Flug vergangen sind. Und einfach weil, und die Story ist wirklich einfach, sie ist einigermaßen voraussehbar. Sie ist nicht allzu innovativ, aber sie ist gut erzählt. Mit wahnsinnig tollen Schauspielern, die alle auch eine scheisse Freude haben in dem Film. Das merkt man dann an. Er sieht fantastisch aus, er ist mega geil zum Anhören und ich bin wirklich aus dem Saal raus und muss sagen, hey, das war jetzt mal ein geiler Film gewesen. Warum können alle Live-Action-Filme von Disney so sein, dann hätten die nicht so einen schlechten Ruf. Das war wirklich geil gewesen.
Die entscheidende Frage...
Sorry, ja, stell du aus.
Ich sage nur, die entscheidende Frage, wie viele Dalmatiner kommen denn dort vor?
Nicht 101.
Ja, jetzt kommt die wirklich entscheidende Frage, nämlich hat Disney, meinst du, jetzt ihre Formel gefunden, wie das all ihre animated Stuff könnt als Live-Action verwerten. Ist das die Formel, wo es weitergehen sollte? Oder ist das jetzt eine einmalige Sache und es ist nicht, wenn man das jetzt nochmal macht, dann kommt wieder etwas Schlechtes raus, wenn man wieder so einen auf so Prequel mit ein bisschen anderem Art-Style und so macht.
Was ich glaube, also wenn das die Formel wäre, dann fände ich das super geil. Ich glaube, es kommt schlicht und einfach darauf an, wer du für ein Projekt anstellst. Also wenn du talentierte Leute in einem Projekt drin hast, dann könntest du auch ein 1:1 Remake von keine Ahnung was gut machen. Also für mich hängt so etwas mehr von dem ab, was für Leute du rein tust und was ist die Motivation von diesen Leuten, die dabei sind. Sind die einfach, ich sag mal, à la Guy Ritchie dabei, der Aladdin gemacht hat, wo er gemacht hat, weil seine Kinder, er hat mal einen Film für seine Kinder machen und hat irgendein Projekt gesucht.
Guy Ritchie gemacht?
Hat den Guy Ritchie gemacht, siehst du? Das ist genau so Dienst nach Vorschrift, oder? So, ich mache einen Film, damit meine Kinder mal endlich einen Film von mir haben, den sie können schauen können. Und ich suche jetzt einfach irgendein Projekt, wo gerade rum ist.
You fucking wanker!
Aber wirklich, oder? Also, du erkennst in Aladdin rein gar nichts, was ein Guy Ritchie ausmacht. Oder praktisch gar nichts. Ich habe meiner Freundin immer gesagt, ich liebe Guy Ritchie-Filme, weil du weißt irgendwie nie so genau, was du erwarten sollst, aber es ist immer ein ganz eigener Spin, oder? Also Codename Uncle oder auch der Gentleman-Film, oder wie der heisst, wo erst gerade letztes Jahr rausgekommen ist und so. Selbst King Arthur finde ich irgendwo noch mega sehenswert. Und es ist jedes Mal etwas völlig anderes, als ich erwartet habe. Ich liebe eigentlich Guy Ritchie-Filme. Und natürlich die Klassiker, Snatch und so weiter. Aber alle die.
Ja. Aber wie kannst du jetzt den schauen? Der Cruella läuft jetzt den. Musst du jetzt noch extra zahlen für den oder nicht?
Du kannst entweder im Kino schauen. Der läuft ab dem 27. Mai im Kino. Oder dann eben auf Disney Plus, wie du gesagt hast, via Premier Access, also eben der VIP Access, der nochmal 29,90 Franken zusätzlich kostet zum Abo. Und dann hast du ihn eigentlich quasi damit wie
für den Monate Film
früher freigeschaltet, dass er nachher würde auf Disney Plus anyway kommen, gratis.
Aber wir sind jetzt nochmal bei dem. Eben dann zahlst du die 29,90, einfach das ist eine technische Frage für mich, und dann hast du ihn aber freigeschaltet. Das ist nicht irgendwie eine Miete für 5 Tage, sondern du darfst einfach 3 Monate vor allen anderen schauen.
Genau.
So viel wie du willst. Gut, okay.
Genau. Aber vom Standpunkt von der Flexibilität und auch vielleicht von ein bisschen Familie her, ist das eine durchaus attraktive Variante, weil du kannst sagen, ich gehe für 100 Stutz mit meinen Frau und 2 Kinder ins Kino. Hammer. Oder ich zahle einmal 29,90 zahlen und kann dann schauen und die ganze Familie schauen. Oder?
Haben wir ja schon besprochen, genau. Ja, genau.
Aber ich würde auf jeden Fall im Kino schauen gehen. Und sie sehen nur schon wegen dem Soundtrack. Der ist wirklich einfach hammergeil. Und wenn dann dazu noch halt einfach die ganze Bild, also die ganze Optik nimmst, das ist für mich wirklich ein Kinofilm. Also Cruella ist wirklich ein Kinofilm. Es ist nicht ein Direct-to-DVD oder Direct-to-TV oder VOD-Film. Es ist ein Kinofilm.
Ja, sagen das schon. Schauspieler etc. und die ganze Crew. Mhm.
Genau.
Also ich schaue da sicher hin. Ich habe bei dir gelesen, VPN, aber du hast VIP-Zugang.
VPN.
Ich habe gedacht, VPN läuft nur über das amerikanische Disney Plus. Ah, aber VIP, ja, alles klar. Gut. Cruella, ja, in dem Fall demnächst im Kino oder. Oder jetzt, du hast gesagt, oder jetzt
nächstes. Ja, genau. Also ab, was haben wir heute? Ist der 26. Also ab morgen.
Okay. Die Woche im Kino und sonst gleich bei Disney direkt. Könnt ihr im Kino noch ein Geld geben oder könnt ihr es direkt
Disney geben? Auf Disney Plus läuft er am 28. Also am Freitag.
Ja. Alles klar. Ja, dann muss ich in Mythic Quest die neue Folge schauen. Also komm, dann gehen wir doch weiter in unsere Spielecke. Und dort haben wir 2 Games. Und zwar das Pokémon Snap und Biomutant. Ja, willst du zuerst? Wolltest du gerade noch weitermachen mit dem Pokémon Snap? Ja, komm, mach doch.
Also, Pokémon Snap habe ich gespielt, ich bin endlich dazugekommen. Ich lese wieder in den Notizen. Nope, sorry, immer noch nicht.
Replica. Ja, hey, das bin ich. Ich bin angesprochen.
Zeig dir mal.
Das ist voll okay. Nein,
zeig dir mal einen rassigen Trailer.
Ja, genau, einen rassigen Trailer. Pokémon Snap. Also, ist für mich, ich habe es jetzt ein paar Stunden gespielt. Es ist, ich sage mal, definitiv nicht mein Game. Obwohl ich eigentlich Pokémon, ich game viel Pokémon spiele, ich mag Pokémon. Ich habe aber damals, es ist auch ein bisschen so der geistige Nachfolger von Pokémon Snap, was damals auf der Nintendo 64 schon gegeben hast. Das Spielprinzip ist einfach, du fährst quasi mit deinem Charakter in einem Wägel umeinander. Das ist, bewegt sich langsam quasi auf einer Schiene, also ein Schienenlevel. Du kannst das Wägel selber nicht bewegen, du bewegst dich einfach mit dem durch ein Level durch und um dich herum bewegen sich Pokémon und du machst nichts anderes, als sie zu fotografieren.
Das ist ein Rail-Shooter.
Genau. Für und du shootest Pokémon. In einem
Fotoshooting. Maria, nochmal du.
Es ist aber unheimlich beliebt. Also damals die Nintendo 64-Variante ist unfassbar beliebt gewesen. Und Fans haben schon lange gefordert, dass mal endlich ein neues Pokémon Snap-Game kommt. Ihr Wunsch ist jetzt endlich erfüllt worden. Ich habe Snaps Alter nicht genug oft gegeben, um können sagen, was jetzt irgendwie genau die Unterschiede oder Neuerungen sind oder ob es sich lohnt oder nicht. Aber ich kann einfach sagen, so vom Prinzip her, die Idee dahinter ist quasi, dass du die Levels hast. Du hast verschiedene Aufgaben, also es geht nicht einfach nur darum, das Pokémon einfach irgendwie zu fotografieren, sondern du musst möglichst auf Bildkomposition achten, dass es gut, dass man es gut sieht, weil die Pokémons, die bewegen sich natürlich, die bewegen sich von dir weg oder machen ein bisschen komische Routen. Du musst im richtigen Moment die Kamera zücken und draufhalten und je öfter du dann das Level durchmachst, dann steigst du Level. Durch Level ansteigst, bekommst du neue Gegenstände wie einen Äpfel, den du schmeissen kannst oder eine Melodie, die du abspielen kannst. Gewisse Melodien zum Beispiel erwecken dann schlafende Pokémons plötzlich erwecken, dann machen die irgendetwas, wo du das natürlich wieder musst fotografieren musst. Und Level steigst du, indem du eben möglichst mit deinen Fotos, die du machst, möglichst viel Punkte sammelst. Und je besser ein Foto ist, desto mehr Punkte gibt es natürlich. Und wenn du ein Bild von einem schlafenden Pokémon hast und dann später irgendwie etwas kannst mit Musik freischalten und plötzlich macht es etwas, dann ist das Bild plötzlich viel mehr wert. Das gibt dir dann wieder neue Möglichkeiten. Also es gibt schon wie ein Fortschrittssystem in diesem Spiel. Und es ist nicht einfach nur Fotos. Du machst effektiv, also du hast ein bisschen so einen Struggle dabei und eine kleine Herausforderung dabei und du entdeckst immer wieder neue Sachen. Also ich glaube, es ist wirklich auch ein Game für Leute, die gerne Sachen selber entdecken und herausfinden müssen, was muss ich jetzt alles freischalten und was muss ich wann wie machen, damit jetzt da das Pokémon oder dann kommen immer seltenere Pokémon, legendäre Pokémon und das ist dann wie so ein Moment, so wow, look, ich habe es geschafft, jetzt ist der auftaucht oder was weiß ich. Es ist wirklich so ein bisschen ein Entdeckerspiel halt. Also Leute, die einfach ja, gerne ein bisschen so Geheimnisse lüftet und nicht einfach alles serviert bekommen in dem Sinn. Das ist mehr oder weniger Pokémon Snap.
Ich habe mich gerade an das Ding erinnert, wo auf der PlayStation 3 Afrika hat sich mal das Game gegeben. Es war ziemlich etwa das. Du musst einfach Tiere füttern.
Ja.
Weißt du, aber eben, ich kann jetzt mit Pokémon nicht sehr viel anfangen, aber ich finde dann irgendwie, wenn es jetzt wenigstens, also ist doch eine wirklich Faszination nicht einmal begreifen. Weil, weißt du, wenn es jetzt wenigstens, könntest du wie die Pokémon beobachten, wie die leben. Mhm. Also weißt du, irgendwie, oder? Das wäre doch noch irgendwie etwas, dann würdest du mal so einen Hintergrund erfahren, wie, aber das ist die Gammel vermutlich eh nur rum und es ist so ein bisschen alibimässig, schmeißt vermutlich irgendetwas zu essen an und dann kommen
sie. Ja.
Ich glaube nicht, dass jetzt da viele Gedanken dazu verschwendet worden sind, komm, wir überlegen uns eine Hintergrundgeschichte, der lebt so und so. Oder wenn das wäre easy, dann wäre es so ein Tierbeobachtung, oder? Das wäre noch cool gewesen.
Ja, das Game versucht dir schon ein bisschen das auch so zu verkaufen. Also du hast immer wieder die Pokémon sind. Also ja, es hat sich teils ein bisschen random angefühlt. Da sind jetzt einfach ein paar Pokémon, da sind jetzt ein paar Shigis, die sich auf einem Fels saulen und ein bisschen in der Sonne bröteln. Und du kannst Shigi, die natürlich föteln und wenn du sie fötelst, dann gibt es ein bisschen so Infos dazu. Aber es ist natürlich jetzt nicht irgendwie eine mega realistische Simulation. Und ich sag mal, so wie du es jetzt erzählt hast, das wäre wirklich wahrscheinlich auch vielleicht, also ich fände das deutlich geiler, aber es ist halt nicht das Zielpublikum wahrscheinlich. Ja. Es ist halt viel simpler, es muss halt auch, ich sag mal, kindgerecht sein, es ist halt Nintendo und
ja. Also, das ist Pokémon Snap auf der Switch. Ich habe auch etwas mit kuscheligen Tierli, wo es hat auch einen Fotomodus, also ich hätte das auch können fotografieren. Ich habe da noch ein Ding rein. Moment, doch. Genau, und zwar Biomutant. Das ist genau das neueste Game, wo ist noch ein kleines Studio, ehrlich gesagt, für so die Ambitionen. Ich glaube, 20 Leute haben das gemacht. Und es ist auch ein Open-World Action-RPG, lässt sich das am ehesten beschreiben. Spielt irgendwo, ich nehme jetzt mal in der Zukunft, hat es irgendeine komische Apokalypse gegeben. Man weiß ehrlich gesagt nicht ganz, ob es Menschen gibt, aber es wirkt so, wie wenn es eine Welt, unsere Welt wäre, wo durch irgendeinen komischen Bio-Unfall hat es einfach alle Tiere mega clever gemacht. Oh, der Urn da ist noch drin. Und ja, und jetzt wird einfach die ganze Welt von irgendwelchen Tieren, Menschen, Kreuzungen beherrscht. Und du bist einer davon, du kannst am Anfang die Figur auch selber designen. Ich muss mal sagen, der Charakter-Creator finde ich einer von den geilsten, den ich jetzt bis jetzt gesehen habe. Also, du wählst halt mal wie deine Klasse, irgendwie der Zauberer oder der Ballertyp. Und dann bist du ein anderes Viech. Also ich bin jetzt irgendwie ein Panda und es gibt dann halt noch andere Tiere, wo ich jetzt nicht genau kann sagen, was das für dich sind. Aber also flauschige, hure Tierli. Und genau, aber ich glaube schlussendlich, das Game, oder das Open World Game, wo all die Sachen drin hat, wo Open World Games haben. Du findest neue Waffen, du kannst deine Waffen upgraden. Warte, lass mich noch kurz das Video stoppen, weil das ist immer so schwierig zum Zuschauen. Da. Mich lenkt das einfach immer so ab. Genau, ehrlich gesagt ist es eine Mischung aus Open World und Kung Fu Panda oder so, aber einfach, es fehlt natürlich der Charme vom Kung Fu Panda. Aber das Design erinnert mich sehr daran. Das Design finde ich generell, ich finde es grafisch huere geil. Mhm. Also musst du vielleicht nicht auf der PlayStation spielen, dort hat es, glaube ich, ein Problem. Ein Kollege von mir hat es gerade irgendwie in die Ecke geschossen. Oh. Dort läuft es auch noch mit Full HD und vielleicht müssen sie das noch patchen. Aber auf dem PC, ich finde es optisch ein Wucht. Also hast du die Welten. Ja.
Oh. Okay.
Weißt du, es ist so eine facettenreiche Welt mit so verschiedenen Biomen und in der Mitte ist so ein Weltenbaum und es geht dann eben auch darum, es gibt so komische Weltfresser, die das alles kaputt machen und es gibt verschiedene Tribes und du musst dann irgendwie, du kannst dich einem anschliessen, da geht es dann so gut und böse und so und ja, schlussendlich kämpfst du dann gegen die World Eater und versuchst die Welt halt zu retten. Oder also wirklich, Story ist leider irgendwie nicht so viel. Und ich finde aber so, dass das Gameplay, so das Day-to-Day, was du machst, finde ich einfach geil. Mhm. Ich finde, die Welt zu entdecken, es erinnert mich dort ein bisschen an Fallout. Oder? Du gehst in so verlassene Häuser, überwuchert und irgendwie dort ein gestrandetes Auto und dann kannst du dort ein looten. Es geht eigentlich vor allem immer um Looten. Oder? Du findest immer neue Loot und mit dem kannst du übrigens wirklich geile Waffen zusammenbauen aus wirklich verschiedenen Teilen, mit irgendeinem grossen Schwerter dran, Knarren, Shotguns. Und hast auch deine Special Moves, wo du irgendwie so Eisattacken kannst umteleportieren. Es hat x Sachen. Es hat irgendwie Tiere, wo du kannst reiten, verschiedene Reittiere, verschiedene Fahrzeuge. Und dort, das ist das Problem an diesem Game. Ich habe ja gesehen, ich habe das nachher extra nicht genau gelesen, aber ich habe einfach den Grundtenor von den Reviews, ist mir so sehr, sehr verhalten.
Mm, mega.
Ich lese es dann auch extra nicht mehr, weil das verdirbt dir dann, wenn du es selber gut findest, das verdirbt dir dann nachher die Lust.
Voll, gell, das kann ich auch.
Ich kann es einfach überflogen und ich glaube, ich sehe auch all die Kritik, die sie haben, aber schlussendlich ist es immer eine Geschmackssache und ich finde es einfach so ein Feel-Good-Game. Es macht einfach Bock. Action sieht geil aus, aber eben, es sind so, wo das ein bisschen schwächelt. Die Action, bei vielen Waffen, das irgendwie, es zündet nicht zurecht. Das fehlt der Umpf, oder?
Ja.
Es fehlt sich physikalisch, wenn du mit dem, weißt du, du kannst irgendwie zwei Hand, du kannst einen Stecken, du kannst einen riesen Axt haben. So. Es müsste einfach ein bisschen wuchtiger sein. Und auch, du kannst so Kombos machen im Kampf, die dann auch noch geil aussehen. Und dann wie so dieser Batman, weißt du, dann steht so der Name in so farbiger Schrift von dem Angriff und so. Weißt du, alles geil gemachtes Design und kannst auch das Zeug kombinieren, aber dann ist der Angriff, der ganze Kampf ist ein bisschen wirr. Das ist dann schwierig zum Lesen, ehrlich gesagt. Und dann wird es dann doch ein bisschen zum Button-Mashen. Die ganzen Dialoge, die du hast, das ist auch so speziell. Wenn du redest, dann kommt das typische Counter-Rail und dann steht der Text unter dran und dann kommt ein Erzähler, der immer alles das erzählt. Er ist wie dein Dolmetscher. Yeah. Der liest dir das vor, als ob du nicht könntest mit denen reden. Es ist irgendwie so, ich finde es auf eine Art noch witzig, reden, das ist auf dem Englisch ein sehr guter Sprecher, aber und du kannst sie Mönche dann ein bisschen abdrosseln, dass der weniger so reden. Weil das ganze, die ganze Story ist alles völlig pseudophilosophisch. Weißt? Und es kommt dann auch so aus dem Nichts raus, wieder so etwas, singen so einen Satz so, ja, keine Ahnung, das ist, deine Taten haben Auswirkungen auf bla bla bla. Wirklich einfach so, einfach wirklich, wenn die, was dir gerade durch den Kopf geht. Einfach so pseudophilosophisches Zeugs. Und ich muss sagen, komm, das musst du einfach ignorieren. Und jetzt wirklich vor allem das. Und eben, das Game, eben, für die Größe, für das, was es drin hat, die haben viel zu viel probiert. Okay. Also es kommt alles,
das Problem,
alles drin.
Gell? Ja. Sie haben zu viel wählen und es geht dann aber nicht richtig auf, oder? Also eben, du vielleicht, wenn du, ich meine, ja. Du fühlst vielleicht den Gameplay-Loop und sobald es nehmen Loot hat, ist der Phil natürlich, bekommt eine glänzige Äugli.
Aber der Loot ist gut.
Ja, aber also, der Loot ist bei dir wichtig.
Ja, 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 also ich meine, der es ist schon, macht einen grossen Teil vom Game aus. Weißt du, du kommst in einen Bereich und dann steht auch, da jetzt irgendwie drei super Loot, ein Ancient, weiss nicht was, ein Style und so. Dann weißt du relativ klar, was du machen musst. Und eben, das Looten ist geil gemacht, es geht schnell, du findest coole Sachen und kannst wirklich witzige Sachen daraus bauen. Der ganze Upgrade-Prozess. Aber es ist wirklich, hey, eben, du hast Waffen zum Finden, Waffen zum Upgraden, du hast Rüstung zum Upgraden. Dann hast du, was ich gemerkt habe, ein völlig überflüssiges Menü. Du hast ein Ausrüstungsmenü, wo du deine Ausrüstung kannst anschauen und auswechseln. Und dann hast du ein anderes Menü, wo du die Ausrüstung auch kannst anschauen, auch austauschen und auch upgraden. Das heisst, der andere Baum, den brauchst du gar nicht. Also meiner Meinung nach, ich glaube, der ist völlig überflüssig. Und dann hast du irgendwie Bio-Punkte, wo du kannst investieren in Angriff oder in Resistenzen. Du hast irgendwelche Psy-Punkte, wo du auch wieder Special-Angriffs kannst freischalten. Dann hast du nochmal eine andere Währung, wo du kannst neue Kombos freischalten oder andere Fähigkeiten. Du kannst dich aufleveln. Es gibt kleine so Schalterrätsel, weißt, wo du das Zeug in die richtige Richtung drehen musst.
Jesus.
Alles, was irgendwie vorkommt, ist in einem Open-World-Game. Eben, du kannst Tiere, verschiedene Farmen, es gibt tausend Nebenquests.
Ja, ist noch ein Monster Hunter. Ja, das habe ich auch nicht gehört. Man hat genau. Jetzt also ein bisschen getönt. Ja gut, bei mir, ich habe mich noch ein bisschen, also nicht gefreut auf das, aber ich denke, ich könnte vielleicht noch eine Überraschungshit werden, so jetzt, wo ich die Reviews gesehen habe, wo ich das von dir höre, ist das Game, das ich nicht werde anlangen, aber also wirklich, ich habe einfach keine Lust. Aber,
es ist ja mega gehypt worden im Vorhinein, also ich habe immer wieder davon gehört, ich habe recht oft davon gehört, so, ja, für das MMO des Jahres und so Zeugs, also es,
ja gut.
Es ist ja ein Singleplayer, ich habe beides gehört, und auch so ein bisschen, weil es sich immer wieder verzögert hat und so, ist so meine Befürchtung gewesen. Ich finde auch, Kollegen gehen mir zählen, der eine hat gestern zwei Stunden zugeschaut und hat gefunden, fuck, sure, geil. Er muss sich das auch holen. Es ist, look, das ist definitiv nicht für jeden. Wenn die Mehrheit von den Reviewers alle finden, das ist nicht gut, dann das muss nicht heissen, aber ja, das heisst einfach definitiv, es spaltet. Aber eben, ich finde wirklich, es hat das geilste Design von diesen Monstern, von den Designs. Es ist irgendwie, die Action finde ich gut, obwohl sie auch mit einem anderen Game, wo ich jetzt noch am Spielen bin, mag es wirklich jetzt nicht annähernd mithalten. Aber es ist, es bietet einfach viel. Und es ist abwechslungsreich. Und übrigens, genau, was ich noch gut finde. Einerseits stört mich tausend Nebenquests. Oh, aber eine von den Hauptdingen ist dann irgendwie so, die verschiedenen Tribes zu besiegen, oder? Und du kannst dann wählen, weißt du, mit. Du kannst natürlich noch mit ihnen reden und Dialog und dann kannst du sie überzeugen. Und dann kannst du nämlich einfach sagen, eben, wenn schlechte Überzeugungsskills hat, ich glaube, es macht einfach einen Roll, oder? Irgendwie, dann hast du halt 30% Wahrscheinlichkeit. Hey, du hast kein gutes Argument und sagst einfach, komm, gib mir es doch einfach den Ort. Okay. Gut, schon erledigt. Der Outpost gehört jetzt mir. Es geht mega einfach. Und dann irgendwann hast du, glaube ich, 3 Stämme oder so überzeugt und sagst dir, gut, willst du, die anderen ergänzen eigentlich? Ist das gut für dich oder willst du noch selber noch ein bisschen, kolonialisieren und die selber einnehmen? Und dann kannst du sagen, nein. Und du kannst wirklich das Game darum eigentlich in 15 Stunden, aber auch in 60 Stunden durchspielen. Und das finde ich dann immerhin, finde ich noch geil, weil irgendwie, ich weiss nicht, wie das Balancing wird, wenn denn du das so weiterspielst, oder ob es dann Bubi einfach wird. Aber es hat, eben, ich finde, die Welt ist mega geil designt, es gibt mega viele Sachen zu machen, die lustig sind. Eben, weißt, irgendwie, ich finde, das Bewegung fühlt sich gut an. Die Viecher, die ganzen Reittiere und es gibt mega viele Sachen zu entdecken. Das ist witzig, aber es hat eben, weil so viele Sachen probiert, mega vieles könntest du weglassen und dann das andere besser machen. Der Klassiker halt, oder? Ja. Ich muss mal schauen, vielleicht streamen wir es trotzdem noch, weil ich fände, ich möchte geile Sachen zeigen.
Je nachdem, vielleicht das oder noch was anderes. Aber Biomutant, meinst du noch eine, vielleicht letzte Frage, meinst du, man könnte es vielleicht mit irgendwelchen Patches noch gewisse Sachen ausbessern? Also, oder ist so etwas, wo noch könnte weiterentwickelt werden? Oder ist das jetzt einfach...
Ich habe einfach das Gefühl, das sind, weil es wie so... Weißt du, es ist nicht irgendwie, das ist scheiße. Weißt du, es ist nicht so, der Kampf ist scheiße.
Balancing oder Mechaniken noch rein und rausnehmen und so, das gibt es ja schon, aber
das könnte schon sein.
Aber dann ist das Gefühl, MMO sein.
Eben, ich habe einfach das Gefühl, es sind da wie so viele Elemente. Ich habe das Gefühl, die haben wie so 50 Sachen drin und dann ist es wie so, entweder nimmst du 10 raus und alle anderen verfeinerst. Es scheint mir wie relativ viel zu sein, um das können so verbessern. Darum irgendwie, weißt du, sie müssen dann, okay, nehmen wir Minigames raus. Und dann, wie machst du es dann aber mit diesen Tresoröffnen? Sind die einfach alle offen? Ich glaube, das wird sicher noch besser. Und das ist auch so ein, für den Game Pass zum Beispiel, glaube ich, wäre jetzt das, glaube ich, wäre das ein rechter Hit. Könnte ich mir jetzt vorstellen.
Okay.
Oder? Weil einfach, dann zahlst du nichts und du vielleicht findest du es ja dann gleich geil, oder? Aber ja, du, wie gesagt. Ich finde es witzig und ich spiele es sicher noch weiter. Ich habe jetzt vielleicht 15 Stunden gespielt und ich spiele es sicher nicht 30. Ja. Ich habe das Gefühl, bei mir ist es so bei 20, 25, ist dann, glaube ich, Schluss. Und dann ist es für mich aber gut. Muss man sich halt noch überlegen. Nein,
was kostet das Game? Vollpreis, oder?
Ja, das ist sicher Vollpreis. Ich weiß es nicht, aber das ist, ich nehme an, das ist Vollpreis. Fast sicher. Das gibt es überall eben. Wie gesagt, PlayStation müsst ihr euch, lest es mal schön, das hat auch ich bei Steam mixed. Also habe ich gesagt, so sind die Meinungen. Weil ich es schon habe, ja, 63 Stutz.
Ja. Ja.
Genau, bei mir haben es schon 3 Kollegen. Ja, also komm, dann kommen wir doch jetzt zum zweiten Teil nachher, wo unser Gast von Init7 wird kommen und mit uns über 25 Gigabit wird reden. Also eben der Freddy Künstler von Init7 und der nach der Pause. Dann, ja, Luca muss sich dann verabschieden.
Genau,
schön mit dir.
Ich klinke mich da mal aus und wünsche euch viel Spaß mit dem Interview. Viele spannende Tipptopp. Fragen und Antworten.
Alright. Also dann genau, kurze Pause.
Bis nachher. Ciao, ciao.
Wir sind zurück. Das Mal haben wir uns vom Luca verabschiedet. Der Phil ist wieder da und unser Gast, der Freddy Künstler. Er ist Chef und Provider Init7. Und Init7 hat gestern, also wenn wir heute Mittwoch haben, ist es am Dienstag um 25. bekannt gegeben, dass man ein Glasfaser-Abo macht, das es so eigentlich in der Schweiz noch nie gegeben hat. 10 Gigabit ist so ein bisschen das, was mit gewissen Provider damit gelockt haben. Die sagen jetzt 25 Gigabit. Gibt es überhaupt schon Geräte, Freddy? Also zuerst mal hoi überhaupt.
Ja, hoi miteinander.
Aber gibt's überhaupt
danke schon... für die Einladung, dass ich da bei euch darf, mitmachen in diesem Podcast. Das ist cool.
Und genau, gibt es überhaupt schon Geräte, die das können? Ich bin völlig aus dem Häuschen gewesen, als ich das gestern gesehen habe und gesagt, hey, den müssen wir im Podcast einladen, den müssen wir jetzt Löcher im Bauch fragen. Weil ich also gedacht, hey, mein Computer, also ein normales Mainboard, Netzwerkkarte schafft 1 Gigabit, etwa, vielleicht 10, wenn es hart kommt, aber
ja, also es gibt tatsächlich einen Router, der hat 225 Gigabit Ports. Das ist MicroDick CCR 2004 mit irgendwie noch ein paar Hinterbezeichnungen. Aber man
grossartige kann
den
also
googlen. Und ich habe gar nicht geschaut, ob der noch bei euch noch ein Lager ist. Das war mal zeitlang. und ich bin noch nicht sicher, ob es den Moment noch gibt oder ob es wieder bereits ausverkauft ist. Das kann natürlich sein. Also wir haben das getestet und der Punkt oder der Grund, warum dass wir jetzt das machen, oder es ist eigentlich ein relativ profaner, wir haben ja jetzt nach 7 Jahren, 5-7, das ist ja ziemlich genau 7 Jahre her, wo wir unser Gigabit-Angebot 2014 gestartet haben, da sind jetzt die Hardware, die wir in diesen Pops haben, die sind so langsam nah zum Ersetzen. Und dann haben wir uns verschiedene Hersteller evaluiert, wo eben die Carrier oder die Provider-Hardware baut, haben verschiedenes getestet, haben uns dann für einen Hersteller entschieden. Und die Geräte die unterstützt eben nicht nur 1 und 10 Gigabit, sondern die unterstützt auch 25 Gigabit. Mhm. Und unser Lieferant von der Optiken, also von der Teil, wo den Glasfaser tatsächlich beleuchtet, der hat auch ein Produkt, ein 25 Gigabit Produkt. Wir haben das alles bestellt und getestet und geschaut, ob das funktioniert. Und wieso, wenn wir nicht, also ja, unsere Überzeugung ist ja Max Fix. Das heisst, wir haben einen fixen Preis für unser Internetabonnement und wir liefern aber die maximal technisch mögliche Bandbreite für den Preis. Und das Einzige, was man eigentlich machen muss, ist die Optik, die passende 25 Gigabit Optik in den Port einstecken. Von dem Switch. Und dann läuft der Port eben auf 25 Gigabit statt auf 10 oder auf 1. So, das ist alles, oder? Und darum, der Aufwand, der Port ist immer der gleiche, egal ob man eine 1 Gigabit Optik oder eine 10 Gigabit oder eine 25 Gigabit Optik hier tut. Und das ist unsere Überzeugung und danach leben wir. Und darum haben wir am Ende des Tages jetzt das Produkt gemacht. Natürlich, die Headline 25 Gigabit ist natürlich cool für uns. Also, ja, für uns auch wieder mal in Erinnerung zu rufen, also Init7 als Provider, als Alternative zu den grossen Namen. Aber es ist tatsächlich einfach ein technischer Grund, wo es ausgelöst hat. Und interessanterweise an dieser ganzen Geschichte ist ja, dass der Gordon Moore hat ja das sogenannte Moore's Law mal definiert. Oder der Gordon Moore ist einer der Gründer von der Firma Intel, also die Prozessor-Chip baut für alle oder für ganz viele Computer. Und er hat mal gesagt, die Rechenleistung verdoppelt sich alle 18 Monate. Mhm. Und wenn man jetzt den Zeitraum nimmt von dem Mai 14, wo wir 5-7, also das erste Gigabit oder zahlbare Gigabit lanciert haben in der Schweiz, bis heute anschaut, sind das 7 Jahre. Mit den 18 Monaten, das kann man jetzt kompliziert ausrechnen. Und es gibt tatsächlich 25,39 Gigabit, wo jetzt in diesem Zeitraum eigentlich das Moore's Law mit den 18 Monaten Verdoppelung quasi rein rechnerisch möglich ist gewesen, oder? Und wir sind also genau in dem Gesetz, also das ist irgendwie der Beweis. Jetzt kann man natürlich ausrechnen, was ist in den nächsten 7 Jahren und wo stehen wir dann, oder? Und vielleicht in den nächsten 7 Jahren werden wir dann vielleicht, wer weiß, 400 Gigabit oder irgendetwas, ja, die Zukunft wird es zeigen.
Genau, ich meine ja noch vorhin kurz ausgerechnet, Simon und ich, das sind ja wirklich, das sind ja über 3 Gigabyte pro Sekunde. Also ja, das ist, da kannst du Games saugen, wenn sie dir das liefern. ich habe dann auch noch eine Frage. Also erstens mal, ich glaube, ich habe noch nie über das Sagen gehört, Init 7, wie der Simon. Aber vielleicht zeigen wir das.
Seid eigentlich Init 7, aber ja.
Oh, sorry, ich bin ein Bünzli. Ich tue das immer alles
auf den Abendbünzli.
Das ist voll okay. Das klingt ja auch lustig. Ja. Nein, aber vielleicht kannst du gerade mal sagen, oder mal erklären, wie das genau eigentlich funktioniert. Oder? Weißt, mit dem Netz, wo es geht in der Schweiz und dann sozusagen die letzte Meile, wie die, wo die ja dann aufgeteilt wird. Also genau, vielleicht mal anfangen, das Netz, wenn ich das richtig verstehe, das baut der Bund, oder? Also das ist nicht privat.
Nein, das stimmt nicht. Also angefangen hat es irgendwo in den Nullerjahren, also so um 2006, 2007, wo man gemerkt hat, der Glasfaser ist besser als Kupfer. Und dann hat das BAKOM, also der Bund, eigentlich etwas sehr Gutes gemacht. Das war der damalige Präsident vom BAKOM, der Marc Furrer. Und der ist inzwischen pensioniert und der hat uns wirklich etwas sehr Gutes hinterlassen. Der hat nämlich die sogenannte runde Tische einberufen, wo die verschiedenen Stakeholder, also die Swisscom und die verschiedenen anderen Carrier, Glasfaser, Interessenten, Kabelnetzbetreiber, dann die verschiedenen EVU, also die Energieversorger, die ja sehr viel geholt haben, die hat man alle an einen runden Tisch geholt und man hat einen gemeinsamen technischen Standard verabschiedet. Das heisst, man hat festgelegt, wie die Glasfaser in der Schweiz gebaut werden sollen. Und es ist ja so, dass sich tatsächlich praktisch alle daran halten und das ist sehr, sehr gut, weil das hilft sehr auch beim Verkaufen. Man hat Glasfaserdosen, sogenannte Otto, man hat Identifikation auf der Otto, die ist definiert, da kann man anschauen, wer hat die gebaut und so weiter. Das hilft sehr beim ganzen Vertrieb von der Glasfaser. Jetzt, wer baut die? Teilweise sind das Kooperationen, also Energieversorger in der Stadt, also nehmen wir zum Beispiel in Winterthur, Stadtwerk Winterthur, oder in Basel ist es ein IWB und so weiter. Und die haben Kooperationen gemacht mit der Swisscom. Das heisst, die haben zusammen das Glasfasernetz gebaut und dann ist normalerweise ist Faser 1 auf der Glasfaserdose, die gehört dann am Energieversorger, und Faser 2, die gehört der Swisscom. Und je nachdem hat man dann eben den einen Provider oder den anderen. Jetzt gibt es ja die verschiedenen Provider, wir auch, wir mieten dann die Glasfasern von den jeweiligen Eigentümern. Also wenn wir einen Service aufschalten auf Faser 1, dann zahlen wir einen Teil von dem Betrag, den wir vom Kunden bekommen, zahlen wir dann jetzt im Fall von Winterthur, Stadtwerk Winterthur. Wir mieten praktisch von allen, also ein Fiber 7 Service oder jetzt eben neue Fiber 7X oder Fiber 7X2 Service, der kann auf einem Faser 2 kommen oder auf Faser 1 und es gibt immer noch Ausnahmen und so weiter.
Also ist das ganze Glasfasernetz eigentlich privatisiert? In dem Fall?
Ja, ich meine, gut, ein städtischer Versorger. Also, jetzt, wenn wir zum Beispiel Winterthur nehmen, das Stadtwerk Winterthur, die gehört der Stadt.
Ja,
also,
okay.
In dem Sinne ist es nicht privatisiert. Aber es gibt alle Varianten.
Ja,
es
gibt
private Anbieter, die bauen, es gibt Konsortien, die bauen, es gibt natürlich sehr einen grossen Teil für Swisscom und die verschiedenen Anbieter oder die verschiedenen Energieversorger je nach Standort. Gibt es innovative Energieversorger, die schon alles gebaut haben und es gibt Leute, die können noch nicht mal Glasfaser buchstabieren. Das ist dann halt je nachdem Pech oder Glück, wo man wohnt und man eben etwas hat. Und tatsächlich ist es so, dass etwa 32% von der Bevölkerung aktuell FTTH-Glasfaser hat und alle anderen, die haben irgendwelche Kupferleitungen mit je nachdem sehr poppelig bis ein bisschen weniger poppelig.
Also eben genau, da gibt es qualitative Unterschiede und wie funktioniert es dann mit schlussendlich dem Anschluss? Man muss ja dann immer, wenn man Glasfaser das Internet möchte, tut man so meistens eine Adresse irgendwo eingeben und dann sagt es einem, man hätte einen Anschluss dein Haus, deine Wohnung überhaupt den Anschluss und welche Geschwindigkeiten. Genau. Und,
ja, das ist bei uns nicht anders. Also wir haben auch so einen Checker auf der Website. Wir sagen dem den Max-Fix-Check. Das heisst, wir schauen, was ist technisch möglich und der Preis ist dann immer der gleiche.
Ja.
Und da hat man dann halt je nachdem Pech oder Glück. Allerdings ist es natürlich so, dass für den Provider eigentlich kein Preisunterschied entsteht. Wenn er, der Aufwand ist eigentlich immer der gleiche. Wenn er einen Anschluss muss bauen, provisionieren, Support und so weiter, Router verschicken und was weiß ich, dann ist der Aufwand immer etwa gleich, unabhängig davon, was denn die effektiv gelieferte Bandbreite ist. Und das ist eigentlich das Traurige an der ganzen Geschichte. Also die Leute, die jetzt wirklich einfach an einem Ort wohnen, wo nicht viel aus der Leitung rauskommt, die haben einfach wirklich Pech gehabt. Das ist eine politische Frage, warum das so ist. Wir können nachher auf das kommen. Bei denen, wir haben jetzt angefangen bei den Leuten, die wirklich einen schlechten Service haben. Also unter, ich glaube, die Limit haben wir gesagt, bei 80 Megabit. Die, die wirklich eine langsame Kupferleitung haben, die geben wir einen sogenannten Copper-Sorry-Rabatt. Ja, es ist halt eine Kupferleitung und sorry, wir können nichts machen, aber du kriegst wenigstens ein bisschen das Trostpflästerli. Oder? Das ist nicht über unsere Überzeugung. Andere Provider im Übrigen machen es ja so, die verkaufen irgendwie 10 Megabit für irgendetwas und 20 Megabit für teurer und dann Gigabit ist dann sehr teuer oder je nachdem, was halt das Beste ist. Das ist nicht gerechtfertigt. Das geht nur darum, dass man den Preis, also die Zahlungsbereitschaft vom Kunden abschöpfen will und mehr Margen will generieren. Aber technisch gibt es keinen Grund dafür. Und wir haben das schon 14 haben wir mit dem aufgehört und inzwischen haben ja auch der eine und der andere Provider hat mit dem auch aufgehört, mit dem Bandbreitenpreismodell und so weiter. Und andere, wie vor allem auch der Marktführer, die sind noch nicht so weit mental, dass sie das schon gemacht haben.
Genau, okay. Ja. Ja, aber die grosse Frage, was sich mir natürlich stellt, oder, ist, du sagst eben, du kannst jetzt die 25 Gigabit, je nachdem, der sogenannte POP, was ist das? Du hast das schon mal angetönt.
Genau, the Point of Presence.
Point of Presence, genau.
Typischerweise ist das die Anschlusszentrale. In einem Quartier oder in einem Dorf. Meistens ist das irgendwie so ein fensterloses Gebäude. Häufig hat es eine Mobilfunkantenne drauf oben. Also da, so kann man es finden. Es gibt natürlich je nachdem auch einen Ort, wo keine eigene Anschlusszentrale hat, sondern wo dann mehrere Dörfer quasi eine Anschlusszentrale teilen. Dort drin, das ist im Fernmeldegesetz so festgelegt, muss uns der Marktführer quasi Platz bereitstellen, wo wir unser Rack oder unsere mehrere Rack einstellen können. Wir haben Strom dort, wir haben Zugang, wir können 24 Stunden hier und raus und unsere Sachen drin betreiben. Also unsere Geräte, die wir wollen, betreiben, die haben wir in unserem Rack rein dort. Und dort schliessen wir die Glasfaserkabel an.
Also sprich, die aus den Häusern kommen direkt, oder wie muss man sich das vorstellen?
Die Kabel kommen aus den Häusern rein und kommen in die Anschlusszentrale und dort werden sie dann quasi beim einen Provider aufpatcht oder beim anderen, je nachdem, was der Kunde halt für einen Provider gewählt hat.
Genau, und das ist dann aber direkt am Internet-Backbone angeschlossen, also von dort her, wie ist das, also, wie läuft es dort?
Genau, von dieser Anschlusszentrale gehen wir dann vielleicht in die nächste Anschlusszentrale oder in einen Aggregationspunkt, in ein grosses Datacenter und verbinden eigentlich dann mit unserer neuen Hardware, bauen wir mindestens 100 Gigabit Leitung von der Anschlusszentrale bis zu unserem IP-Backbone, oder? Und dann wird natürlich laufend erweitert und umgebaut. Aber wichtig ist, wir haben mindestens 100 Gigabit bis in die Anschlusszentrale, damit die 25 Gigabit, dass wir die dann tatsächlich liefern können. Selbst dann, wenn mehrere Kunden gleichzeitig eben ihre Super Games, wo irgendwie, was hast du gesagt, 3 Terabyte pro Sekunde oben runter
sind. 3 Gigabyte.
Das wäre
3 Gigabyte. 3 Gigabyte. Ich bin noch in der Modem-Zeit. Gross vor.
Ja, ich auch.
Und immer klar. dann hat es wieder geheißen, jetzt musst du auflegen, ich wollte endlich telefonieren.
Genau, ich weiss noch, wo wir bei unseren Kunden damals als Informatik-Lehrling das erste 100 Megabit untereinander haben wir Server mit 100 Megabit verbunden und haben gedacht, hey shit, jetzt also schneller geht es nicht mehr, oder? Weil 10 Megabit bist du drauf und dann... sogar Gigabit, das weiß ich.
Genau, unsere Jungen wissen gar nicht mehr, oder die, die ein bisschen jünger sind, also ich sage jetzt mal, die, die nach 2000 geboren sind, die wissen gar nicht mehr, was ein Diskette ist und ein Modem. Ja. Oder? Ich meine, das ist verständlich, aber es gibt tatsächlich eine Computergeschichte und eine Telekommunikationsgeschichte und die geht ein bisschen weiter zurück als eben iPhone. Oder?
Ja, das ist schon der, das ist genau der.
Ja. Ich habe noch mein erstes iPhone in Amerika gekauft. Im Jahr 2007, glaube ich,
Ja. Hat es funktioniert? Das hat doch
nicht noch Lampen. Das war dann nochmal ein bisschen derby. Ja. Aber ich glaube, ich habe es noch irgendwo. Ich müsste mal suchen, was wirklich das erste iPhone 1 oder 2 oder was das so war. Anyway, wir kommen vom Thema ab. Also,
genau.
Einfach von dieser Anschlusszentrale gehen wir eigentlich dann weiter in IP-Backbone und dann gibt es dann von dort aus, von diesen Hauptpunkte in der Schweiz, das sind 3-4 oder so vielleicht, also zum Beispiel Interaction in Gladbruck, wo sehr viele Provider sich dann zusammenhängen. Da gibt es Internet-Exchange-Punkte oder da haben wir Verbindungen zu Google, zu Microsoft und so weiter. Amazon ist auch dort in der Interaction. In Genf haben wir zum Beispiel gerade neu jetzt einen Link gebaut zu Microsoft, dass eben so Teams-Konferenzen und was weiß ich, Office 365 und was man alles kann machen, dass eben dann schnell funktioniert. Was man auch muss wissen, wir haben in unserem Backbone rein haben wir eigene sogenannte Cache-Server. Also von Netflix zum Beispiel. Wenn jemand jetzt einen Netflix-Film schaut, dann meldet er sich an mit seinem Login und so weiter. Das passiert ja vollautomatisch, wenn man Netflix startet. Meldet sich an und der effektive Film, den man schaut, kommt aber nicht irgendwo von Netflix von Amerika, sondern der ist bereits bei uns auf diesen Server, die von Netflix, für Netflix betrieben, zwischengespeichert. Damit es eben dann immer gut läuft und nicht irgendwo rumpelt, weil irgendwo zwischen, was weiß ich, Amsterdam und New York dann irgendwo ein Datenstau ist.
Ah, und dann zahlt Netflix euch aber auch für das, logischerweise.
Netflix zahlt eigentlich nichts für das. Das heisst, sie haben uns auf die Server geschickt, wir haben die mal installiert.
Ach so, okay.
Und wir haben die an Strom genommen und haben dann ein paar IP-Adressen gegeben und mal an unserem Zeug eingesteckt und Netflix managt die. Wir haben nichts zu tun damit. Dann schickt man wieder, wir haben jetzt so Maintenance, wir machen wieder mal Upgrades und so weiter. Und in der Regel ist es dann so, dass am Tag, wenn niemand oder wenige Leute Netflix schauen, dass am Morgen, am 4 Uhr fängt das an oder am 2 Uhr fängt das an, gibt es die Updates. Das heisst, Netflix schickt dann Kopien von den gerade angesagten Filmen und so weiter, was halt gerade aktuell ist. Und die werden zwischengespeichert und am Abend sind die dann verfügbar für die Leute, die schauen. Dem sagt man Cache, dem sagt man, das sind Cache-Server, oder? Und das macht aber nicht nur Netflix, sondern das macht auch Google und Facebook und ein paar andere. Oder?
Sag mal, du hast vorhin etwas von 100 Gigabit gesagt. Ist das eigentlich das Limit? Das heißt, jetzt haben wir 25 Gigabit als die erste. Könnte ich auch 100 haben?
Ja, theoretisch schon. Aber dort ist der Preis dann ein bisschen anders, oder? Weil dort braucht es im Moment 2 Fasern. Es gibt erst Optiken für eine Glasfaser, wo wir ja die normalen FTTH-Anschlüsse darüber realisieren. Die gehen nur bis 2 Kilometer. Die sind so für Datacenter-Anwendungen gedacht. Also eine Faser 100 Gigabit. Und wir warten jetzt mal drauf, bis dann irgendwann ein Hersteller kommt und sagt, wir bauen jetzt eine Optik, die 100 Gigabit fähig ist, mit einer Faser, die dann auch bis zu 10 Kilometer kann übertragen. Also, weil die Abhängigkeit, also die Distanz, die das Licht nehmen muss, die muss man ja, so eine Glasfaser, da hat man ja Dämpfung drauf. Man kann sich das vorstellen, das ist wie eine ganz dicke Sonnenbrille. Und wenn man mit dem Licht einzündet, dann kommt einer dran, also nach 10 Kilometern, nach 30, 50, 100 Kilometern, kommt dann einfach immer weniger Licht an, oder? So muss man sich das vorstellen, oder? Und das heisst, wenn ich will, dass noch Licht ankommt, muss ich eine stärkere Lampe nehmen. Und der Preis von einer stärkeren Optik, von einem stärkeren Laser, ist natürlich dann überdurchschnittlich viel teurer. Also dann funktioniert es dann vom Preis nicht mehr. Also man kann das auch schnell anschauen. 2014, wo wir mit dem Fiber 7 gekommen sind, haben wir eine Gigabit-Optik gehabt, die hat irgendeinen Preis gehabt, ich weiss, da kann ich mir 30, 40, 50 Franken, so dass für einen normalen Endkunden finanzierbar gewesen ist. 10 Gigabit Optik damals hat ein paar hundert Franken gekostet. Jetzt 7 Jahre später ist eigentlich die 10 Gigabit Optik etwa gleich teuer wie damals die 1 Gigabit Optik. Und die 1 Gigabit Optik ist immer noch etwa gleich billig oder teuer. Also die ist vielleicht noch 10 Stutz günstiger oder so. Während dann 25 schon sehr viel teurer ist. Das heisst, wir müssen mehr Geld verlangen als Setup, um die Optik zu finanzieren. Und bei den 100 Gigabit ist es natürlich noch viel mehr. Also 100 Gigabit Optik mit zwei Fasern, die wir im Carrier-Bereich brauchen, die 80 Kilometer übertragen kann, die kostet aktuell etwa 5.500 Dollar. Oder? Also, das ist immer einfach so, dass also, man sich das so vorstellen kann. Die Preise sinken zwar laufend, aber irgendwo muss man dann immer auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Rechnung im Auge halten.
Also Moore's Law in dem Fall auch beim Preis.
Ja, absolut. Quasi, absolut, ja. Und genau.
Also,
ja. Gut, einer hat dann gefunden auf Twitter, wir könnten ja hoffentlich zeigt der Moore's Law bei uns nicht so, dass dann sich der Preis alle 18 Monate verdoppelt.
Ja, nein.
Das wäre eine gute Idee, aber die Leute, wir glauben bald nicht mehr
verkaufen. Aber eben, wegen dem Preis. Das heisst, ihr hättet das, also technisch hättet ihr das auch schon vorher können mit 25 Gigabit anbieten. Ist jetzt wirklich einfach, jetzt ist es einfach auch preislich möglich gewesen.
Im Carrier-Bereich haben wir eigentlich 25 Gigabit nie so auf dem Radar gehabt. Es gibt ja auch noch den Standard von 40 Gigabit und vor allem über 100. Dort ist dann der Formfaktor von der Optik ein bisschen anders. Mhm. Also man kann eine 40 oder 100 Gigabit Optik nicht in den gleichen Slot stecken, ja, wie in einem 25er. 25 ist im Carrier-Bereich kein Thema.
Ah.
Aber im Endkundenbereich jetzt plötzlich doch. Oder? Und das hat mich eigentlich selber auch überrascht, weil vor ein paar Monaten haben wir noch nicht über das nachgedacht. Das hat sich wirklich erst ergeben, wo man dann irgendwo festgestellt hat, die Hardware, die wir für unser Lifecycle, also unsere Upgrades von der POP, die wir sowieso machen müssen, die wir ausgewählt haben, hey, die kann 25 Gigabit. Das wäre eigentlich noch cool, oder? Schauen wir mal, was wir, ob wir das realisieren können. Und das hat sich erst so. Irgendwann, vor, ich glaube, im Januar, Februar, ist irgendwo unser CTO gekommen und gesagt, du, die können 25 Gigabit kommen, machen das Produkt.
Ah, und jetzt haben wir das also, eben mit dem.
Eigentlich haben wir gedacht, wir kommen mit einem 10 Gigabit Produkt. Und das haben wir ja auch, oder? Also wir haben ja die Auswahl. Der Kunde kann ja wählen, ob er 1, 10 oder 25 wird haben. Und das Ganze muss ja auch vom Prozess so sein, dass man alles kann weiter betreiben kann. Also das heisst, wenn wir einen POP umbauen, und da haben wir jetzt schon einige gemacht, also 5 oder 6 haben wir gemacht und etwa noch 120 müssen wir noch oder so, plus minus, dann ist es so, wir tun ja die alte Hardware ausbauen und tun alle Kunden umstecken, und zwar so mit der Optik, die sie aktuell haben, mit der 1 Gigabit. Weil die haben ja alle ihre Fritzboxen und Router und so weiter. Also, ja. Es sind ja hunderte von Herstellern. Wir haben das mal gezählt anhand von der MAC-Adresse. MAC-Adresse muss ich schnell erklären. MAC-Adresse ist eigentlich die global einmalige Adresse, die auf dem Adapter eingebrannt ist, also auf dem Netzwerkadapter, auf dem Ethernet-Adapter oder auf dem WLAN-Adapter. Und ein Teil von dieser Kennung ist einem Hersteller zugewiesen. Das heisst, anhand von dieser Kennung können wir sagen, wir haben so viele Fritzboxen und so viele irgendwie Zeichselrouter und so viel Mikrotik und so viel, was weiß ich. Und wir haben vor Jahren haben wir mal eine Auswertung gemacht, was haben eigentlich unsere Kunden angeschlossen. Und es sind über 100 gewesen, und heute sind es wahrscheinlich noch viel mehr, ihr müsst wieder mal auswerten. Und der Punkt ist...
Verschiedene, über 100 verschiedene. Ja,
100 verschiedene Hersteller, oder? Und über 100. Und das ist ja genau das, was uns, glaube ich, auch ein bisschen von den anderen Providern aus unterscheidet. Wir sind der Überzeugung, freie Routerwahl ist wichtig. Das heisst, wir haben nicht irgendwie alle den Plattenwärmer von dem einen Provider, der irgendwie da ziemlich Erfolg hat und so. Wo eine Designstudie war. Also, ich meine, ja, Design, über das können wir streiten. Nein, ich finde, dass sie alles gut machen, die das. Und ich finde, die haben sehr viel beitragen zum funktionierenden Wettbewerb. Ich begrüße das sehr. Es ist aber einfach so, nicht jeder soll mit dem Gerät müssen leben. Die einen wollen irgendetwas anderes. Und jeder soll doch, die einen haben irgendwie die Ubiquiti und andere haben irgendwie, keine Ahnung, ihr kennt die Router besser, ihr verkauft ja alles Mögliche, was man kann haben. Wir sind der Überzeugung, unsere Kunden sollen brauchen, was sie haben. Wir haben darum die technischen Spezifikationen publiziert. So, das braucht man, dass es läuft. Und wir haben teilweise haben wir auch noch ein bisschen Hilfestellungen und so. Jetzt gibt es ja da, dass wir haben so ein Testgerät bekommen. Von der Asus gibt es so einen, der sieht aus wie ein Raumschiff, es, oder? Ja, also, ja. Die einen finden das cool, ich finde das auch lässig und so. Und ich finde einfach, die Freiheit muss da sein. Technische Spezifikationen, ja, das ist unsere Überzeugung.
Du hast jetzt auch immer von der Konkurrenz geredet. Jetzt, ihr habt doch ja recht, öffentlich ist das ja bekannt, ein bisschen. sag jetzt mal, ja, wie soll man das sagen?
Zoft.
Ein bisschen Zoft mit der Swisscom, genau. Ich sage jetzt den Namen einfach mal. Und zwar, ja, um was geht es dir genau? Dir geht es ja dann, das ist nochmal etwas anderes, nämlich Point-to-Point oder Point-to-Multipoint. Genau. Ist jetzt, du erklärst das nachher sicher, aber ich habe so ein bisschen, man hat also ein bisschen das Gefühl, die 25 Gigabit sind jetzt einfach ein Schuss vor der Bug von der Swisscom, weil die Anschlüsse, die sie bereitstellt, die können einfach die 25 Gigabit jetzt de facto nicht leisten, oder?
Ja gut, also muss vielleicht schnell ein bisschen ausholen. Es gibt ja verschiedene Standards an Technologie, wenn man so Glasfaser oder wenn man so Internet kann bauen. Und bis etwa 2018 war eigentlich der Standard in der Schweiz gewesen, wir bauen Ethernet, normalerweise Gigabit, und dann gibt es eben die Abstufungen 10 Gigabit, 15 Gigabit, 40 und so weiter. Und unten raus natürlich auch, also man hat mal bei 10 Megabit angefangen, vor langen Jahren, da hat es noch so die Koaxialkabel gegeben, mit den Bajonettverschlüssen und so. Chipernet hat das geheissen. Und dann gibt es jetzt aber auch die PON-Standards, oder? Also PON ist eigentlich, man hat eine Faser und dann einen Splitter, einen optischen, und verteilt das Signal, das vom Provider herkommt, auf mehrere Kunden. Mhm. Und der PON-Standard, der tut sich global, setzt sich der recht durch. Weil der hat eigentlich dann zur Folge, dass die 10 Gigabit, die der Provider liefert, sich auf 32 Kunden verteilen. Jetzt im Fall von der Implementationen von jetzt zum Beispiel das Alt. Mhm. Oder auch das Swisscom. Also man hat 1 zu 32 Überbuchung von der letzten Meile. Das ist legitim, das kann man machen. Weil es ist ja nie so, dass ein Kunde alle 10 Gigabit für sich allein aufbraucht. Das wäre theoretisch passieren, dass sich dann auf der Traffic alle bei einem Kunden wären und die anderen hätten dann nichts mehr. Aber das ist theoretischer Natur. Also ich meine, wenn man so die Nutzung anschaut, von so einem typischen Breitbandanschluss, ist das alles kein Problem. Der PON-Standard, also die Version von dem Standard, die sich natürlich über die Jahre auch entwickelt hat, der ist aktuell bei 10 Gigabit. Das ist das sogenannte XGS-PON. Da gibt es auch eine Weiterentwicklung in den nächsten Jahren, das tut sich auch, da gibt es auch schon Standards und so weiter, also man redet dann irgendwie von, ich glaube, 25 oder 50, ich bin jetzt gerade nicht sicher, was das nächste ist. Und wir haben aber von Anfang an gesagt, wir setzen auf den herkömmlichen Ethernet-Standard und verfolgen den Pfad weiter, weil dort hat der Kunde eigentlich eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung für sich allein. Es gibt vor allem aber noch einen anderen Grund. Wenn man PON macht, so wie die Swisscom jetzt neu plant, mit ihrem Rollout von der neuen 1,5 Millionen Glasfaseranschlüsse bis 2025, wo sie angekündigt haben, bis sie bauen wollen, dort bauen sie ja den PON-Standard und die optischen Splitter tun sie dann nicht mehr in der Anschlusszentrale verbauen, sondern dort tun sie eben raus ins Quartier raus. Teilweise so Neuüberbauung in Technikräumen, keine Ahnung, irgendwelche Strassenschächte und so weiter. Und es gibt durch das gibt es nicht mehr die direkte Punkt-zu-Punkt-Verbindung für den Provider zum Mieten.
Also sonst wäre es von der Zentrale direkt ins Haus, meinst du, oder wie?
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Sonst das, was du bevorzugst, oder wäre dann von der Zentrale direkt...
Bis zum Kunden. Ja. Eine direkte durchgängige Phase. Ja. Brauchen wir... um das 25 Gigabit und einfach alle unsere Produkte überhaupt können zu anbieten, weil unser technischer Standard verlangt das zwingend. Hm. Und jetzt, wenn jetzt aber die optischen Splitter irgendwo in den Quartieren raus sind, danach haben wir keine Möglichkeit mehr, unser Angebot zu realisieren. Jetzt kann man natürlich und das macht der Zoll zum Beispiel, die Splitter auch in den Zentralen einbauen. Das heisst, das ist dann eigentlich man redet von einem PON-Baum, weil er verteilt sich auf 32 Äste. Mhm. Und der Stamm, und wenn man die Splitter in der Zentrale verbaut, dann muss man sich so vorstellen, dass ein Baum mit einem ganz kurzen Stamm und ganz langen Äste ins Quartier raus, oder? Mhm. Während jetzt aber Swisscom das macht, sie machen einen langen Stamm ins Quartier raus und machen einen relativ kurzen Äste. Und das ist der grosse Streitpunkt. Wir haben keine Möglichkeit mehr, in diesem neuen Quartier unser Produkt zu machen, weil wir sind zwingend angewiesen darauf, eine direkte Glasfaser zu haben. Mhm. Und Swisscom findet natürlich uns eh nicht cool, weil wir machen ja irgendetwas Innovatives, wo sie nicht so genau kontrollieren können. Und möchten das verhindern. Es ist rein eine Wettbewerbsfrage. Jetzt ist es Swisscom behauptet immer, die Point-to-Multipoint, also Langer Stamm, kurze Äste, sei billiger zum Bauen als kurzer Stamm und dann von mir aus, wenn das einer will, lange Äste machen, oder? Mhm. So. Sie sagen, das kostet exorbitant viel Geld. Das ist aber nicht der Fall, oder? Weil Swisscom sagt selber, der Teil vom, dort, wo der Baum ist, also das ist der sogenannte Feeder, der kostet im Point-to-Multipoint-Teil, Topologie, der Point-to-Multipoint-Topologie, also die, die es machen wollen, kostet gerade mal halb so viel, wie der Teil, wenn man es Point-to-Point machen würde. Das ist das, was wir brauchen, oder? Also das heisst, die Hälfte und der Feederteil im gesamten Glasfaserausbau kostet 7%. Das heisst also, mehr Kosten wären gerade mal 3,5%.
Wenn okay. man
Point-to-Point bauen statt Point-to-Multipoint.
Also das ist eigentlich kein legitimes Argument von der Swisscom.
Dann haben wir aber noch die vier Fasern. Das heisst, was die WEKO, die Wettbewerbskommission, eigentlich verfügt hat, gesagt, sie müssen nur eine Faser Point-to-Point bauen und die anderen können schon Point-to-Multipoint bauen. Das ist überhaupt kein Problem. Und jetzt hat ja Zolt hat ja sozusagen jetzt einen von diesen eigenen PON-Bäumen gekauft. Das hat sie vor etwa einem Monat angekündigt. Mhm. Also das heisst, von diesen 3,5% wäre es dann nochmal ein Viertel. So.
Ja.
Und das ist einfach kein Argument. Wir haben das anhand von der öffentlichen Zahlen von der Stadt Basel, wo man ja das Glasfasernetz gemacht hat. Dort sind es, glaube ich, irgendwie der Feederteil kostet für die ganze Stadt Basel, ist etwa 12,3 Millionen, gewesen, damals vor 10 Jahren. Man hat das inzwischen alles gebaut. Also wenn man von denen die Hälfte würde abziehen, wäre das irgendwie eine Ersparnis von 6 Millionen ungerade. Und wenn man dann die Gesamtkosten rechnet und die gesamten Anschlüsse, also irgendwie über 110.000 Anschlüsse, die in der Stadt Basel gebaut worden sind, wenn man das ausrechnet, dann ist der Sparnis 56 Franken. Für also Point-to-Point versus Point-to-Multipoint. Also wenn man
Point-to-Multipoint wäre
der Anschluss 56 Franken billiger gekommen. Ein Anschluss okay. kostet aber etwa 3'000 Stutz. Das muss man ja. einfach in Relation sehen. Also das, was Swisscom immer behauptet, das sei volkswirtschaftlich irgendwie absolut unsinnig, Point-to-Point bauen und Wettbewerb und so weiter. Das ist 56 Franken pro Anschluss, oder? Und das finde ich einfach, sie suggerieren etwas, wo hinten und vorne nicht stimmt. Und wenn man sagt, hey, 56 Schutz, komm, 50er Noten, das ist jetzt also nicht alle Welt. Dafür kann ich frei wählen, was Technologie ist. Ich kann frei wählen, was der Provider ist. Die sind irgendwie aufwärtskompatibel. In ein paar Jahren gibt es dann die Optiken 100 Gigabit und so weiter. Das ist einfach so ein kurzsichtiges Denken. Mhm. Und ja, wir haben viel Zeit und Geld investiert, um jetzt irgendwie das irgendwie mal vor die Wettbewerbsbehörde zu bringen. Und die WEKO hat da offensichtlich auch unser Recht gegeben. Oder? Und Swisscom versucht es einfach zu untergraben, wo sie noch können, weil sie finden, wir wollen den Markt möglichst kontrollieren. Und wenn jeder Provider nur seine 10 Gigabit XPS-PON kann machen, was ja eben Zolt auch macht und so weiter, dann ist das ein sogenannter Wettbewerb von Swisscoms Gnaden. Oder? Und das ist das Problem, das wir haben. Und es ist vor allem eben ein Problem, weil das einen Einfluss hat, was passiert die nächsten 30 Jahre. Weil wenn wir jetzt die Glasfaser bauen, dann gehen wir nicht in 2-3 Jahren die wieder rausreißen und wieder ab. Dann sind die drin und die sind für immer, also für immer, für
mal, ja, 30, 40 Jahre, was
noch ist. Voraussehbare Zukunft sind die drin und werden unsere Volkswirtschaft massiv beeinflussen. Ja? Und man muss irgendwo den gesamten Kontext sehen. Und das ist darum so wichtig, dass man das eben verstanden hat. Also man muss den Zusammenhang verstehen von dem Ganzen. Oder? Und wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die armen Leute, die irgendwo einen poppeligen Kupferanschluss haben. Ja? Ich meine, dass das immer noch so ist, das hat Swisscom zu verschulden. Die haben irgendwie 6 Jahre lang nichts gemacht. Seit 2014 haben sie alle Projekte gestoppt bis 2020, oder?
Wegen Glasfaser oder wegen?
Ja, Glasfaserkooperationen und so weiter. Also eigentlich seit der jetzige CEO von der Swisscom da ist, läuft nichts, oder? Mhm. Und Bundesbern, Politik und die schauen alle zu und dann ärgert man sich darüber, wenn irgendwie eine Grundversorgung sollte von 2 Megabit auf 3 Megabit aufgerüstet werden und so weiter. Politik in der Schweiz, Telekommunikationspolitik, macht eindeutig Swisscom und alle schauen zu. Oder? Und die Einzige, die ein bisschen dumm tut, dass, ja, also nicht die Einzige vielleicht, aber Wir tun ein bisschen blöd mit und werden dann irgendwie als Double angestellt, weil wir jetzt irgendwo den Glasfaserausbau irgendwie noch zusätzlich verzögert und so weiter. Sie hätten jetzt in der Hand. Swisscom könnte einfach ein bisschen kooperativ sein und wieder miteinander ein bisschen reden und danach wäre allen geholfen. Ja. Aber am Ende vom Tag, jeder wählt den Provider von seiner Wahl, oder? Und ich sage nicht, wir können alle Kunden glücklich machen, oder? Alle, wir haben ein Angebot für alle. Aber es soll doch eine Auswahl geben, genau wie bei der Router. Man soll doch können wählen, oder? Und es gibt ganz viele Gebiete in der Schweiz, die können nicht wählen.
Aber das ist jetzt genau das, was ich meine, oder? Es ist nicht so, dass Swisscom irgendwo ein Monopol hat, aber sie tun euch einfach, ihr fühlt euch benachteiligt, weil ihr nicht könnt jetzt die ganze Bandbreite bieten. Ihr kommt und sagt, 25 Gigabit könnten wir, aber schaut, dort und dort geht es nicht wegen Swisscom. Das spielt ja schon einfach ein bisschen drin, oder?
Das spielt drin rein, weil ich meine, ich habe die Überzeugung, dass alle Kunden sollen können frei wählen können. Mhm. Und Swisscom verhindert das. Mhm. Am Ende des Tages ist ja immer, wenn man so etwas macht, oder wenn wir das machen, ist ja, man muss sich überlegen, was ist der Kundennutzen. Oder? Also, wir machen ja das 25 Gigabit, weil das cool ist und weil viele Leute an dem Freude haben. Oder? Was ist der Kundennutzen? Hat einen super coolen Anschluss. Man muss vielleicht aber mal überlegen, wer ist denn der Kunde bei der Swisscom? Ja. Und Swisscom macht ja das Ganze drum, weil ihr Kunde gar nicht der Kunde ist, sondern der Kunde ist der Aktionär. Der will die möglichst gute Renditen, oder? Und um die gute Renditen zu erreichen, machen sie halt irgendwo Sachen wie Wettbewerb versuchen einzuschränken mit legalen und nicht so legalen Mitteln, oder? Und so weiter, oder? Jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Kunde von der Init7, das ist auch der Aktionär, oder? Also, meine, wir sind ja privat und so weiter. Aber das ist nicht das Ziel. Es geht nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass möglichst alle können frei wählen und eine Auswahl haben. Oder? Und das klingt jetzt wahnsinnig altruistisch und so.
ich denke, machst du nach Köln am Schluss vom Tag?
Ich habe einen anständigen Lohn, ich habe keinen exorbitanten Lohn. Ich verdiene vielleicht einen Zettel von dem, was der Swisscom-CEO verdient. Oder? Das langt mir zum Leben. Es ist nicht das Ziel, dass ich irgendwie besonders reich werde. Oder? Gut, ich bin auch Sozialdemokrat, aber das ist ja eine andere Geschichte.
Jetzt wird es wirklich politisch.
Das ganze Internet, das ist hochpolitisch, oder? Und man muss einfach probieren, Zusammenhänge zu verstehen. Es geht nicht darum, was kommt irgendwie raus, sondern es geht irgendwie darum, wenn man Netzpolitik, wer zahlt wem, wer verdient, was wird überwacht, was ist meine Freiheit und so weiter. Das sind ganz viele Fragen. Wir könnten 3, 4 oder 5 Podcasts reden miteinander über das Ganze. Oder?
Wir können viel mehr.
Also ich finde einfach, man muss sich immer Zusammenhänge vor Augen führen. Was passiert eigentlich? Und wer zieht an welchen Fäden? Und danach kommt plötzlich irgendwo, werden plötzlich so gewisse Sachen sichtbar oder verständlich. Und es ist eigentlich eben nicht so simpel, oder? Nicht so schwarz-weiß, oder? Und 25 Gigabit, das ist jetzt, man kann schon sagen, das ist jetzt Marketing und so weiter. In 5 Jahren sieht es wahrscheinlich schon anders aus. Genau die Frage, die ich heute höre, wer braucht 25 Gigabit? Ich brauche keinen Menschen und so weiter. Das habe ich alles vor 7 Jahren exakt genau gleich gehört. Wer braucht Gigabit? Das ist ja völlig überdimensioniert und
ist schon bei 10 Gigabit von Sunrise, kann man das ja auch sagen. Vielleicht nur noch zum Ergänzen zu sagen, der Swisscom hat das natürlich weitergezogen vor das Bundesverwaltungsgericht.
Ich habe den Pfingstmäntig verbracht, mit Stellungnahmen zu schreiben und zu redigieren. Also, wir haben die jetzt abgeschickt, wir haben Frist gehabt bis am 31. Es ist eigentlich zu erwarten, dass das Bundesverwaltungsgericht jetzt mal noch vor der Sommerferien wird entscheiden fällen, was passiert. Und vielleicht verlieren wir, dann wäre das schade. Dann muss ich halt überlegen, was wir machen als Firma und wenn wir gewinnen, und ich glaube, es kann ja dann auch noch vom Bundesgericht gehen, also ich könnte es dann nochmal weiterziehen, je nachdem, wenn das man braucht, nämlich die Punkt-zu-Punkt-Faser, wenn die kommt, dann werden wir in den nächsten Jahren noch ganz viele so Pops bauen und ganz viel mehr Kunden können beliefern mit unseren neuen Dienst, oder? Und das würde mich freuen natürlich, oder?
Genau so könnte das natürlich alle anderen Provider, die
Das ist der
Wettbewerb.
Es ist nicht so, dass wir das allein machen können. Und eben, ich sage immer, jeder ist freiwillig beim Provider von seiner Wahl. Ja. Außer ein paar ganz wenige, die wirklich keine Auswahl haben. Aber selbst wenn nur Swisscom verfügbar ist, selbst dann kann man noch ein Produkt wie Copper 7 von uns haben oder ein Hybrid 7. Das ist ein Glasfaserprodukt, das wir Swisscom-Infrastruktur nutzen. Oder natürlich jeder bei jedem anderen Provider, der dort das Angebot machen kann.
Genau. Also, ich glaube, du hast ein bisschen Licht in den Dschungel reingebracht und in das recht komplexe Thema. Es war wirklich sehr spannend, was du da gesagt hast, Fredi, Künstler von Init 7. Jetzt sage ich es Init 7. Ja. Herzlichen Dank, genau. Hast du dir so spontan eine Zeit nehmen nach der Anfrage.
Ich muss wirklich sagen, dank meiner Frau ist das passiert. Und sie hat gesagt, sie würde uns das Mittagessen heute kochen. Das wäre eigentlich mein Job gewesen. Aber das war wirklich sehr spontan gewesen. Und ich meine, wenn wir noch zum Punkt kommen, wenn ich noch als abschliessendes Wort aufnehme, die Idee ist, also ich strebe immer an, etwas zu machen, was noch niemand gemacht hat oder irgendetwas in Innovationstrieb. Meine Frau sieht es genau gleich, sie ist im kulturellen Bereich tätig und jetzt mache ich noch einen kleinen Werbespot, wenn ich darf. Also Mission Rudolf, mission-rudolf.ch, das ist ein cooles Spiel, das man in der Stadt Winterthur machen kann. Man lädt eine App runter, man muss Rätsel lösen. Es ist so ein bisschen wie ein Outdoor Escape Room, aber es geht noch um viel mehr. Und darum möchte ich das so sagen. Also quasi, der Podcast ist von der Astrid, von meiner Frau, gesponsert. Und schaut
das mal an. Ich habe extra noch gesagt, wir haben keinen Sponsor.
Jetzt haben wir einen.
Ich weiss. Also, Mission Rudolf schmeckt das Herzensanliegen. Ich habe dort ein paar Sachen während der Ferien beitragen an das Projekt. Das ist ganz eine ganz tolle Sache. Ein Outdoor Escape Room, wo man einen Gangster empfangen muss, der eben will, dass die Menschen sich nicht mehr bewegen können. Das ist der ominöse Rudolf. Mehr wollte ich nicht sagen dazu. Schaut es an. Es ist gratis und es ist, man kommt so einmal als Nerd ein bisschen raus. Das ist doch immer wichtig, oder?
Das ist gut. Mehr als alte
Kellerkinder. Würde sich sehr dafür eignen. Es gibt ja, glaube ich, wieder mal endlich besseres Wert.
Jawohl. Grillfest gibt es bei uns. Das kommt gut.
Sehr toll, ja.
Also, nein, in dem Fall danke nochmal viel, Freddy, dass du mitgemacht hast. Und,
danke, dass ich kommen
durfte. Sicher, gern. Und wir bringen dann sicher mal ein Update, wenn es dann ein Update gibt vom Verwaltungsgericht. Und ja, danke allen fürs Zuhören oder fürs Zuschauen respektive. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.
Danke vielmals.